Hallöchen, liebe Leute an den digitalen Empfangsgeräten und bei Facebook, die den Stream hier mitgucken. Ich habe heute hier Marco Monsees im Interview, Coach und ehemaliger Spieler bei den Bremerhaven Seahawks. Was machst du da noch alles? Erstmal moin nach oben in den Norden.
Ja, schönen guten Tag, Kälte. Grüß dich. Was ich alles mache in Bremerhaven?
Ja, du hast mir so eine ellenlange Liste geschickt an Vita. Ich dachte, mein Schwein pfeift. Das war ja, ich musste scrollen. Und irgendwann war ich da mal durch und dann dachte ich, Mensch, das wird ein interessantes Gespräch.
Ja, was ich in Bremerhaven mache. Erstmal bin ich Coach. Ich trainiere die U16 und die Seniors als Offense Coordinator. Ich mache so ein bisschen den Sportdirektor, mache Schiedsrichter, mache im Hauptverein den Vizepräsidenten und habe eine Menge zu tun mit Football. Das macht eine Menge Spaß.
Wie lange bist du jetzt dabei?
Angefangen mich 2000.
2000. Und als Spieler, du hast ja auch mal O-Line gespielt, was mir persönlich sehr sympathisch ist.
Ja, ich habe als D-Liner angefangen, aber dann, ja, aber das war nur ein halbes Jahr oder ein Jahr, dann wurde ich, glaube ich, zu dick. Und dann bin ich auf O-Line gewechselt. Und aber O-Line spielen, das lag mir im Blut, glaube ich. Das hat Spaß gemacht.
Ja, O-Line ist ja halt auch irgendwie wie eine Bruderschaft, ne? Das ist eine Gemeinschaft, wenn die erstmal zusammengewachsen ist, dann macht das noch mehr Spaß.
Ja, vor allem, wir waren immer die Ersten am Buffet, das weißt du ja selber.
Ja, ja.
O-Line ist eine Gruppe für sich.
Ja, das ist ja halt immer schon, ne, wie man ja mal sagt, die jungen, dicken Jungs haben nichts mit dem Ball zu tun, außer im Center, kriegen keinen Ruhm, irgendwo müssen sie anders ihren Spaß herholen. Was waren für dich immer so deine Glücksmomente in der O-Line?
Boah, da fragst du mich jetzt was.
Also, ja, halt, deswegen bist du im Interview, damit du Fragen beantwortest.
Ja, das weiß ich, sorry. Aber was waren die Glücksmomente? Ja, im Grunde genommen, ich hab jedes Spiel genossen. Gerade als Offense-Liner, ich habe jedes Spiel genossen und am meisten Spaß hat es gemacht, Linebacker zu jagen, weil die dich einfach nicht auf dem Schirm hatten. So. Und das war schon ein bisschen Pullen, ein bisschen Trappen, so, das war alles so, das hat einfach Spaß gemacht. Du warst halt so ein bisschen der Bad Guy der Offense.
Wer einen noch weniger auf dem Schirm hat, sind dann zum Beispiel kleine Cornerbacks, die dann irgendwann mal so deine Linie kreuzen und dann sagst du, gib ja je Schweinebacke, jetzt knallt's.
So sieht's aus.
Ja, und wenn dann so ein Dirt gerissen.
So im Safety kommt man ja nicht so oft, aber. So
ein Cornerback ist noch im Bereich des Möglichen, ne? Und dann fliegt das dünne Hemd.
Ja, so sieht's aus. Und Safety ist eigentlich, das sind 20 Meter, die man laufen muss. Das ist ein bisschen gut. Oder 30.
du machst auch HC der, was ist das, Gruppe? U16, U10?
Genau, U16
Gruppe. U16, okay. Ja. Neuner Football nehme ich an.
Noch Neuner, ja, genau.
Noch hast du vor, Elfer aufzumachen?
Ja, letztes Jahr sind wir Meister geworden.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke. Dieses Jahr sieht das gar nicht so schlecht aus und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir da noch ein paar Jungs dazu kriegen, um auch Elfer Tackle zu spielen, weil das ist das Ziel. Ziel sollte es grundsätzlich sein, Elfer Tackle zu spielen und nicht irgendwie auf Neuner das zu belassen.
Ja, du bist ja auch schon jetzt seit längerem Trainer, haben wir gerade erfahren. Was für eine Lizenz hast du? Welche strebst du an? Weil das könnte ja nachher nochmal ein bisschen interessant werden.
Ja, ich habe jetzt gerade die B-Lizenz und habe meine Hausarbeit gerade abgegeben für die A-Lizenz. Und mal gucken, ob es klappt.
Okay, dann weih uns doch mal ein. Also ich zum Beispiel habe nie an einer B-Lizenz teilgenommen. Um was geht es bei einer B-Lizenz?
AB-Lizenz ist eher so der Koordinator-Teil, also so Offense-Koordinator, Defense-Koordinator, so ein bisschen ja, Gameplan, Huddle-Scouting etc. pp. Das kommt alles so dazu und als Head-Coach, den Lehrgang, den wir jetzt gemacht haben, der ist halt nochmal ein Stück weit oben drüber. Und muss eine Hausarbeit schreiben, kennst du wahrscheinlich aus der C-Lizenz, das weiß ich nicht, ob ihr da auch eine schreiben musst.
Nee, hat man nicht, das war halt alles sehr seicht.
Achso, ja, ich musste dann eine B-Lizenz, musste ich eine Hausarbeit schreiben über eine Trips-Coverage. Als Offense-Spieler natürlich und gerade als O-Liner natürlich ein ganz tolles Thema.
Ja, toll.
Dinge beschäftigen, wo du sagst, holy shit, da hatte ich noch nie was mit zu tun gehabt. Ja, und jetzt A-Lizenz ist jetzt nochmal eine ganz andere Nummer gewesen. Da haben wir nochmal ein paar andere Themen gekriegt. Und ich musste mich mit Social Media beschäftigen.
Social Media ist ein sehr gutes Thema, weil im Vorgespräch hatten wir schon ein bisschen drüber gesprochen und warum das gerade wichtig ist, für die Jugendarbeit zu wissen, wo hängt die Jugend in welchen Social Media Kanälen rum. Das können wir nachher gerne nochmal besprechen. Du erinnerst mich nochmal dran.
Ja.
Wie lange hast du eigentlich gespielt?
Gespielt habe ich 17 Jahre.
Wann hast du angefangen? Mit welchem zarten Alter?
Da war ich gerade 18. 18, 19, 20.
Ja. So. Aber ist auch schon recht spät, ne?
Ja, ich bin leider sehr spät angefangen. Ich habe früher geboxt.
Geboxt?
Ich habe früher Boxen gemacht.
Und dafür sieht die Nase aber noch gut aus.
Ja, ich bin sehr schnell weggelaufen. Und habe dann eine Freundin gehabt und ihr Bruder hat Football gespielt und der hat mich dann irgendwann mal einfach mitgenommen.
Ja.
Und da bin ich halt einfach hängen geblieben.
Okay.
Also, das war, ja, Thomas war das damals, der war selber O-Liner. So, der fand das erstmal nicht so gut, dass er mich auf die D-Line gepackt hat. Ja, aber so hat sich das Ganze dann ergeben.
Und wie war so der Wechsel vom Boxen zum Football? Also ich meine, was ja eigentlich schon ziemlich gut sein muss, ist ja A, die Fußarbeit, die müsste ja schon zugute gekommen sein und halt so die Schlagkraft, würde ich jetzt mal vermuten. Und die allgemeine Kondition.
Kondition hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr so gehabt, ja, das hat man dann gemerkt. Aber die Beinarbeit und die Schnelligkeit in der Arme, also unser Defense-Coordinator damals hat gesagt, ey, der ist gut zu Fuß, der hat schnelle Arme, der spielt jetzt erstmal D-Line.
Mhm.
Und so ist das Ganze dann entstanden. Also es war schon irgendwie war das ganz, ganz lustig. Und ich wusste noch gar nicht, was man da machte.
Ja.
Und sollte, ja, da ist derjenige, der versucht, den Ball zu werfen, den versuchst du jetzt einfach mal umzuschubsen.
Das klingt so nach der damals gängigen Art zu coachen. Das kommt mir sehr bekannt vor.
So, das hat dann auch ganz gut funktioniert, so ein paar Mal im Training. Und dann, ja, ist das da so dabei geblieben. Da habe ich mein erstes Spiel irgendwann mal gehabt. Habe dann auch mal ein paar Einsätze gekriegt, um genau zu sagen, 4 Plays.
Ja.
Weil dann hat man mir das Kreuzband gerissen.
Ah, oh, nee. Gleich im ersten Spiel.
Gleich im ersten Spiel. So, dann war ich ein halbes Jahr raus. Aber dann habe ich gedacht, ach, das kann es ja nicht gewesen sein. Und dann habe ich weitergespielt.
Das muss man ja auch erstmal überwinden. Ich meine, gleich im ersten Spiel Kreuzbandriss, sich dann wieder mental auch, nicht nur körperlich, sondern auch mental wieder so weit zu fangen, dass man dann wieder aufsattelt, stelle ich mir für den Anfang gleich schon mal schwer vor. Da hätte ich keinen Bock mehr gehabt.
Ja, aber die Truppe, die wir damals hatten in Bremerhaven, das war einfach, die haben dich jeden Tag besucht, da gab's ja so Handys, das war ja gerade noch so ein bisschen im Kommen, ne? die haben dich im Krankenhaus besucht, die haben dich abgeholt, das war eine ganz andere Gemeinschaft und deswegen hat es einfach einen auch leicht gemacht, wiederzukommen.
Irgendwo. Das ist natürlich schön, wenn man gerade mal so das erste Spiel absolviert hat und dass man dann gleich von den Teammates dann besucht wird, ist schon charakterstark, finde ich.
Ja, das war gut. Das hat echt, also die Jungs waren super damals. Es sind leider keine mehr von da.
Ja.
Doch, der Michael Steinke ist noch da. Der ist jetzt dritter Vorsitzender bei uns im Verein.
Mhm.
Alle anderen sind leider nicht mehr so dabei. Aber ja, das war halt, wie du schon sagst, eine Gemeinschaft irgendwo. Ne?
Ja.
Ich weiß nicht, ob das heutzutage auch noch so ist.
Wollte ich gerade fragen, hast du das Gefühl, da hat sich was geändert? Jetzt mal nur vom Teamgefühl, so von deiner Intensität her, wie man das erlebt hat, zu damals, diese, wie ich schon das Wort vorhin benutzt habe, Bruderschaft. Gibt es das noch?
Ich glaube aber nicht mehr so intensiv.
Mhm.
Also ich glaube einfach, dass heutzutage durch WhatsApp und keine Ahnung, was es da alles gibt, die Leute einfach ganz anders interagieren.
Mhm.
Und dieser persönliche Kontakt, der damals da war, der fehlt, glaube ich, einfach.
Ja. Wenn wir jetzt mal schon bei den Seahawks sind, wie lange gibt es den Verein schon?
1979.
1979, das ist ja auch schon Asbach-Hu alt.
Wir sind der zweitälteste Verein in Deutschland.
Okay. Die ersten müssten dann, glaube ich, die Panther gewesen sein, oder?
Die ersten waren die Panther, ja, genau.
Ja.
Panther, wir und dann, glaube ich, die München Cowboys.
Mhm.
Die sind ja auch noch so alt wie wir.
Ja, das ist ja dann schon so eine Art Legacy, die man da hat, ne? So Vermächtnis. Spürt man das irgendwie? Lebt ihr das irgendwie? Hey, uns gibt's schon so lange?
Die alten ja, die jetzt alle dazukommen, nicht, weil die haben das gar nicht so auf dem Schirm.
Siehst du da irgendwie einen Weg, wie man sowas leben könnte?
Ja, sind wir gerade bei. Wir haben ja so ein Rebranding jetzt gemacht und versuchen ja das nach dem letzten Jahr so ein bisschen alles wieder, ich sag mal, aufzufrischen und das ein bisschen anders aufzuziehen. Und ich glaube, dass in den nächsten 2-3 Jahren da wieder was Vernünftiges entstehen wird.
Ja, du sprichst es gerade an. Das hattest mir auch gleich im Vorgespräch erzählt. Die erste Folge, die du von uns gehört hattest, das kannst du, wenn du magst, noch mal kurz rekapitulieren und dann sind wir auch schon beim Thema.
Ja, die erste Folge war, wo da sich eine Mannschaft aus sauberer Hand in der Halbzeit verpisst hat. Und das war ich denke so, warte mal, das kennst du irgendwo her, Hannover? Moment, das waren doch wir. Und das habe ich irgendwie per Zufall mit dem Podcast gehört und seitdem hänge ich bei euch auch so ein bisschen an der Stimme, muss ich sagen.
Ich hoffe, du hast es uns nicht übel genommen.
Nein, es war ja auch ziemlich lustig gemacht, muss ich sagen. es ist ja auch alles nicht so grob gewesen, wie es da also es ist ja alles dramatisiert worden. So, brechen einfach ein Spiel ab und dies und jenes und das war ja alles nicht an dem.
Naja, also das, was man jetzt halt damals aus Facebook gezogen hat, war ja halt, okay, Team bricht Spiel in der Halbzeit ab, ohne jetzt irgendwie jemandem Bescheid zu sagen und dampfen ab. So, und dann denkt man sich natürlich, what the fuck, sowas hat es ja noch nie gegeben. Was ist da passiert?
Also es waren Anfang der Saison schon, oder da war ich noch nicht so involviert wieder, also das war so meine Pausenzeit, da habe ich mich nur um die U16 gekümmert, war die Mannschaft relativ gut da. Dann gab es aber ein paar Verletzungen, noch ein paar Verletzungen mehr, also es sind immer mehr Leute ausgefallen. Und dann hast du auf einmal einen minimalen Kader in der Regionalliga. Dann kriegst du ein Spiel nach dem anderen an den Kopf. Wir haben ganz, ganz coole neue Rookies gekriegt gehabt.
Ja, aber mit denen kannst du halt keine Saison bestreiten.
Ja, und vor allem die Rookies haben dich nachher auch so ein Stück weit, da sind wir wieder bei dieser, ach nee, ist doch nicht so gut hier, ich hab mal wieder ab. Und dann fehlen dir auf einmal wieder 5 Leute, dann fehlen auf einmal wieder 2, 3. So, und dann kam das Spiel in Hannover, wo wir schon ziemlich gebeutelt hingefahren sind. Denn am Tag davor, nee, am gleichen Morgen noch, haben sich noch 2 wegen Corona abgemeldet. So, dann sind wir da irgendwie mit 21 spielfähigen Leuten hingefahren oder noch weniger.
Ja.
Dann bin ich noch aus Hamburg mit 2 meiner Coaches nachgefahren, aus der U16, damit die da noch mitspielen können. Sind dann 5 Minuten vor Kickoff noch hingekommen. Ja. Da waren die dann 25. und dann sind im Spiel selber von den Verletzten auch nochmal welche ausgefallen. Dann hat der Coach JJ damals schon zu dem Schiedsrichter gesagt, ey, ich bin hier nicht mehr spielfähig.
Ja.
Und er möchte abbrechen, das Spiel irgendwie. Und dann, ja, in der Halbzeit ist kein Problem. Und ich glaube auch, das war ein Verständigungsproblem zwischen Amerikaner und unseren Refs.
Ja, das haben wir auch schon so ein bisschen vermutet, dass es da irgendein Kommunikationsmismatch gegeben haben muss.
So, und in der Halbzeit kam er dann an und sagte dann, wir haben das Spiel jetzt abgebrochen, ich breche das Spiel hier ab. Wir fahren jetzt nach Hause, Jungs, sorry, tut mir leid und fertig.
Ja, letztendlich ist das ja in so einer Situation auch die einzig richtige Entscheidung, wenn das Team um dich rum dann halt liegen bleibt, was willst du halt noch machen? Und jetzt Rookies dann halt durchspielen zu lassen, ist genauso gefährlich, hast du halt noch mehr Verletzte, das bringt einem ja niemandem was. Und von daher ist es dann auch schon in der Verantwortung des Coaches dann zu sagen, wir brechen das Spiel ab. Ich glaube, das hat er dann auch nochmal in so einem Statement dann halt so ein bisschen angedeutet und hat dann auch gesagt, naja, ist halt so meine Art, wie ich rede, ja? Hab halt viel Fakt benutzt und es schien dann wohl nicht so gut angekommen zu sein. Vielleicht hat er das dann auch noch so ein bisschen mit reingespielt. Aber ihr habt ja dann aufgrund dessen auch eine saftige Strafe kassiert. Also die Saison wurde ja für euch annulliert. Ihr seid ja dann zwangsabgestiegen dann in die 5. Liga. Vermutlich musstet ihr auch noch eine Strafe zahlen, weiß ich jetzt nicht. Also das ist ja eigentlich schon so ein Vorfall, der kann so ein Team ja durchaus das Genick brechen.
Ja, es war ja so, dass dann der Vorstand nach diesem Fauxpas, der da passiert ist, sich ja von dem Headcoach getrennt haben. Dann waren wir mit unserer U16 allerdings durch mit der Saison. Und dann haben sie gesagt, ob wir das erstmal übernehmen würden, dieses Herrenteam. Gut, klar, wir lassen natürlich das Herrenteam nicht im Stich. Dann haben wir mit unseren Coaches komplett die Herren dann übernommen. Zu dem Zeitpunkt war Coach JJ leider auch alleine gewesen, dann mit mir so ein Stück weit, weil alle anderen haben sich auch so ein bisschen verflüchtigt und wahrscheinlich hat das damit auch zu tun gehabt, dass sie gesagt haben, das passt nicht mehr. Also zur Philosophie auch vom Verein so ein Stück weit. Ja, und dann haben wir ja gesagt, Mensch, wir würden gerne noch weiterspielen und hin und her und so ist das gewesen. Und dann hat der Verband gesagt, jo, ihr könnt weiterspielen, aber ihr steigt trotzdem ab.
Das war
Was
eine
ist das?
komische Regelung.
Ja, so wie jetzt, wir können weiterspielen, aber steigen trotzdem ab. Ja, wenn ihr dagegen angehen wollt, müsst ihr nochmal irgendwie, ich glaube, 2.000 oder 3.000 Euro Strafe bezahlen oder dieses.
Ja, da haben wir auch schon gesagt, also das finde ich dann halt auch bescheuert, um zu sagen, ey, wenn ihr jetzt nochmal eine Distanz weitergehen wollt, um das jetzt quasi nochmal anzufechten oder sowas, dann kostet das was. Seit wann, also jetzt mal pathetisch gesagt, seit wann muss Gerechtigkeit was kosten? Ja, gerade in so einem Verband, wo es um gemeinnützige Vereine geht, ja, und zumindest da mal angehört zu werden, zu sagen, ey, Leute, so war's, also tut uns ja leid, aber ja, dass man auch.
Ja, wir haben einen stabilen Kader gehabt zu dem Zeitpunkt, als wir das übernommen haben, weil der ein oder andere Spieler hat sich dann doch nochmal zusammengerissen und hat gesagt, er kommt nochmal wieder. Und die anderen Teams wie Hannover, Hamburg und wer dann noch alles bei war, die haben gesagt, ey, lass Bremerhaven ruhig weiterspielen. Und daraufhin haben die dann gesagt, okay, ihr könnt weiterspielen, aber ihr steigt trotzdem ab. Und dann haben wir gesagt, ey, das bringt ja nun überhaupt nichts. Soll ich da jetzt noch, gerade Regionalliga, weißt du selber, jedes Spiel kann ein letztes Spiel gewesen sein, auch in der Regionalliga. Und dann haben wir gesagt, ey, Jungs, komm, da wir eh in den fünften kommen, ja, dann brechen wir den Quatsch jetzt hier ab und organisieren uns einmal komplett neu und dann gucken wir, wo die Reise hingeht.
Einmal sammeln, Staub abschütteln und gucken, wie es weitergeht. Ja.
Genau,
Ja,
so.
also das finde ich dann auch Quatsch. Warum soll man denn da weiterspielen, wenn es um nichts mehr geht? Und ja, also muss man nicht alles verstehen.
Nein, und gut, ich weiß nicht, ob man weiterhin Punktelieferant gewesen wäre,
Hätte
aber
eigentlich nicht,
jetzt.
ne? Also wenn die Saison für euch annulliert ist, bringt das ja dann auch nichts, jetzt zu sagen, ein Spiel gegen euch liefert jetzt Punkte für den Gegner. Das ist ja irgendwo unlogisch.
Ja, aber wir hätten, glaube ich, noch 4 oder 5 Spiele nachgehabt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass wir den einen oder anderen noch geärgert hätten in der Liga. Und jetzt stell dir doch einfach mal vor, man hätte doch mal doch 2, 3 Spiele gewonnen. Deswegen auch immer. Und bist nicht Letzter, sondern Vorletzter und steigst trotzdem ab. Also das macht dann überhaupt keinen Sinn. Wenn man der Letzte ist und man steigt ab, alles gut, okay. Dann ist man sportlich abgestiegen. Aber dann sagt doch entweder, ey, spielt die Saison zu Ende oder brecht diese oder wir brechen hier ab. Punkt.
Ja, sehr merkwürdig. Filius schreibt ja auch gerade, manchmal hat man das Gefühl, Verbände arbeiten gegen die Vereine. Naja, das kann man schon mal so haben, aber jetzt wollen wir mal nichts unterstellen. Du hattest gerade die Philosophie der Seahawks angesprochen. Das ist ja immer so ein Punkt, der mich ja immer brennend interessiert. So diese Vision, die man im Verein hat, wo möchte man hin, wie möchte man da hin, wie schaut es da bei euch aus?
Im Moment, wir haben ja, ich sag mal, relativ stabilen Senior-Kader wieder zusammen und der Fokus liegt einfach auf der Jugendarbeit. So im Moment, im Verein im Moment. Und die Herren, das ist ein gutes Herrenteam, das ganze Regionalliga-Starter-Team, sage ich jetzt mal, ist da. Und jetzt muss man sehen, dass man das halt aufrechterhält, nach und nach wieder sich langsam entwickelt, aufsteigt. Und vielleicht spielt man in 3, 4 Jahren wieder Regionalliga.
Wie habt
Weiß
ihr
man.
es dann geschafft, den Kader wieder also zusammenzuhalten oder respektive zu reaktivieren?
Ja, ich habe dann so ein bisschen den Sportdirektorposten übernommen bei uns und habe die alten Coaches, die wir hatten mit Frank Schulz und Mike Böken, die habe ich reanimiert, die beiden Jungs. Und sage, ey, ihr könnt die Bremerhavener nicht so untergehen lassen, wir brauchen Coaches. Und Kai Hinrichs hatte sich ja schon im Vorfeld verabschiedet, weil er gesagt hat, er ist ausgebrannt. Ja, und Tiny und Mike haben sich dann halt die Jungs geschnappt und haben gesagt, komm her, wir essen jetzt erstmal alle was Schönes zusammen. So, und so können wir es nicht stehen lassen. Und guck mal, zeige ich mit Finger, ja, die Footballwelt lacht über den Bremerhaven Seahawks, das zweitälteste Team in Deutschland. Die haben was den Leuten zurückzuzahlen, also auch den Fans was
Also
zurückzuzahlen.
ein
Und
bisschen
jetzt,
an der Ehre gepackt.
genau, und jetzt müssen wir nochmal Gas geben. Und da haben dann auch alle, die da waren, sich committed und haben gesagt, ja, du hast recht. Also so können wir es nicht auf uns sitzen lassen. Und ziehen die Saison jetzt nochmal voll durch.
Die Aussage, die du eben getätigt hast, fand ich ja auch ganz gut. Das ist ja mir auch immer ein Anliegen, dass ihr jetzt euch auf die Jugend konzentriert. Ich habe jetzt rausgehört, eine U19 habt ihr nicht.
Nee, U19 ist dieses Jahr nicht an den Start gegangen, weil wir da noch nicht so viel Personal hatten. Ich wollte gerne eine U9-Tackle, also U9-Tackle sage ich schon, Neuner-Tackle-Bereich, also eine Neuner-Mannschaft hätten wir gemeldet. Spielverbund haben wir das auch angefragt, wie ganz andere Vereine auch, aber unser Spielverbund hat leider gesagt, nö, Neuner gibt es nicht, wir spielen Elfer oder gar nicht.
Kopfschütteln.
Ja, aber gut, das ist natürlich Verbandsentscheidung oder Spielverbundsentscheidung gewesen. Und aber wir haben nur U16, wir haben nur U13, wir haben, ich glaube, es sind 35 Fleckkinder, die da rumrennen. Die U13 habe ich ja vor 3 Jahren noch gemacht, das habe ich abgegeben an Fabian Fuß. Also, da haben wir uns Coaches rangeholt, die haben wir mehr oder weniger ausgebildet. Fabian ist einer, der jahrelang schon gespielt hat. Der hat da jetzt den Headcoach-Posten übernommen. Das macht er auch richtig, richtig gut. Und ja, stehen auch sehr gut da mit der U13. Mit der U16 stehen wir gut da. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir die U19 an den Start kriegen nächstes Jahr.
Aber die trainiert noch.
Die U19 trainiert noch, ja.
Ja, also ich bin ja auch nicht so ein Riesenfreund von Neuner Football, aber ey, bevor man gar nichts hat und die Jungs nicht spielen können, also verstehe ich auch wieder nicht.
Ja, vor allem, es fehlen ja jetzt wieder die Jahrgänge,
Ja.
ne? Also die dieses Jahr oder die vom letzten Jahr übergeblieben sind, die haben keine Spielzeit. So, die jetzt von diesem Jahr hochgekommen wären, die haben auch keine Spielzeit. Und jetzt fängst du nächstes Jahr an, dann fehlen ja diese 2 Jahrgänge, fehlen ja. Die Jungs wiederzukriegen, glaube ich, ist unwahrscheinlich schwer.
Ja,
Wenn
also
die einmal weg sind, wenn die einmal weg sind, ne?
was mir halt auch so echt wehtut oder leid tut, ist ja, wir haben jetzt ja mittlerweile den dritten Jahrgang an 19, an 18-Jährigen, also die Seniors, die kein Abschlussjahr spielen. Also bei euch jetzt ist ja das dritte Jahr, weil ihr dann halt keine U9er Liga irgendwie gemeldet habt im Norden. Und da hast du wieder eines Senior Class, die nicht abschließen kann. Und das sind also, was man den Jungs damit antut, das verstehe ich nicht.
Ich habe jetzt 4 Jungs in der Herren hochgezogen, weil die waren so alt. Also es sind die übergeblieben sind. Das sind 4 Spieler. Die haben sich in der 5. Liga können die sich auch entwickeln. In der 3. Liga brauchst du ja nicht mit anfangen, sage ich
Ne.
mal. Das ist ein ganz anderes Spielniveau. So, das war unser Glück. Das heißt, mir fehlen nur der 17er-Jahrgang oder der U17-Jahrgang, der fehlt mir. Ja, also. Mal gucken, wie es nächstes Jahr wird.
Ja. Jetzt ist es ja wichtig, wieder Jungs an den Start zu kriegen. Was für Maßnahmen habt ihr denn ergriffen oder wie werbt ihr um Spieler? Wie kriegt ihr ein neues Material ran?
Es macht im Moment bei uns ja Phil, der hat das Marketing und Social Media übernommen und durchs Rebranding, durch TikTok, durch Facebook, durch Instagram versuchst du natürlich die Jungs zu kriegen, ne? Und ich glaube, es ist auch wichtig, da zu gucken, wo erreiche ich die Leute? Weil wenn ich
Ja.
jetzt U13 oder U10 Spieler haben möchte, ich sag mal, einen U10 Spieler finde ich nicht auf TikTok und den finde ich auch nicht auf Instagram.
Ja,
Bei TikTok vielleicht, aber Instagram finde ich den nicht.
das ist
So.
ganz witzig, weil ich hab vor ein paar Wochen mit einer Spielerin von mir gesprochen, die ist jetzt so ein bisschen über 20 Jahre alt und habe ich gefragt, ey Mensch, warum warst du denn noch nie bei uns im Stream drin? Und sie sagen so, ja Coach, wo ist denn dein Stream? Und da sage ich so, ja, bei Facebook. So, oh Coach, Mann, ich habe ja noch nicht mal einen Facebook-Account, was soll denn das? So, was, wie kein Facebook-Account? Ja, das ist doch nur für alte Leute. So, ouch, das tut weh. Aber
Ja.
das spielt ja da jetzt genau rein, was du sagst, ne? Die jungen Leute benutzen jetzt andere Kanäle, von denen wir keine Ahnung haben. Macht es dann noch Sinn, dass Footballvereine sich auf Facebook rumtummeln und dort ihre Infos platzieren?
Ich glaube, es kommt darauf an, was für Infos du platzierst. Weil das war auch ein Teil leider meiner Hausarbeit jetzt, wo ich mich mit beschäftigen musste für die A-Lizenz, so Richtlinien im Social-Media-Bereich. Ein ganz konfuses Thema und riesengroß, wenn man das einmal anfängt. Ich dachte erst, wie sollst du 25 Seiten voll kriegen?
Aber ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema.
Also es ist ultra wichtig. Und ich sag mal, du musst, glaube ich, auf Facebook die Eltern ansprechen, um die Kinder zu kriegen, während du bei Instagram. Weiß ich nicht, ob du da die U10, U13 Spieler kriegst, da wirst du vielleicht die 16-, 17-Jährigen kriegen. Also ich glaube, du musst genau gucken, wo du deine Info streust, wo du deine Information platzierst,
Ja.
um gewisse Spieler zu bekommen. Wie ist auf Facebook? Leute, die 40 sind, weiß ich nicht.
Also so unser Kaliber,
So,
die so langsam grau im Bart werden.
ich glaube, das sind irgendwie 65%. Altersklasse war, glaube ich, 37 bis irgendwie 51 oder so. Laut Statistik, der Social Media Statistik. So, was ist ein 37-Jähriger? Ist vielleicht schon Papa? Ja. Wie alt ist das Kind? Oh, kommt hin, 10 Jahre mit 27, 25, 27, wirst du Papa. Manche früher, manche auch mit 14, ne, oder 15. Aber der mit 26, 27 Papa geworden, der ist jetzt 37, ist noch auf Facebook, da kriegst du den Jungen von dem, ne?
Ja.
Also.
Ja, wir haben ja auch im Vorgespräch nochmal festgestellt, dass der U19-Bereich ja einen riesen Kahlschlag erlitten hat, ne? Da haben ja komplette Teams abgemeldet. Und du hattest jetzt vorhin ja auch schon die These aufgestellt, naja, so die U10, sag ich mal, U13, was das ist, und die U16, die sind eigentlich relativ stabil. U19 ist weggebrochen. Und da haben wir ja beide jetzt irgendwie die These aufgestellt. Es könnte ja auch daran liegen, dass eben bei den U16 und tiefer ja noch die Eltern dahinter stehen und die Kids dann noch zum Training fahren, während die U19er ja schon mehr oder weniger autark auf sich allein gestellt sind. Siehst du da einen Zusammenhang?
Ja, das kann ich, glaube ich, so bestätigen, weil es gibt so viele Kids, die zum Training gefahren werden von den Eltern, die in der U16 sind. Und die U19-Jährigen, da siehst du nicht einen Elternteil beim Spiel teilweise. Also du hast der U10-Bereich oder U13-Bereich, das ist bei uns auch der U13-Bereich, der hat so eine große Elternschaft, die sind so stark und Eltern sind Macht.
Ja,
Eltern sind einfach eine Macht.
die
Die
können auch ein
helfen dir
Team
beim.
zerlegen.
Die können ein Team auch zerlegen, die helfen dir beim Catering, die bauen mit auf, die bauen mit ab. So, U16-Bereich wird schon ein bisschen schwierig, da Unterstützung zu kriegen und U19 brauchst du gar nicht anfangen. Da sagen die Eltern, es sei denn, du hast ein paar Verrückte, die von Anfang an dabei sind, aber da siehst du die Eltern teilweise nie.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Umso wichtiger ist ja dann, was du jetzt ja auch gesagt hast, gerade dann, was so um die Generation U16 anzusprechen, läuft er über die Eltern. Da macht es dann nochmal Sinn, über Facebook dann zu platzieren.
Ich denke schon. Also, wie gesagt, laut der Social Media Statistik für die U13 und U10 Bereich sollte man auf Facebook da platzieren, gezielt platzieren und die auch gezielt ansprechen. Wenn du U16 und U19 haben willst, musst du auf Instagram gehen und TikTok und sowas.
Ich könnte
Das
mir aber
ist.
auch mal vorstellen, jetzt Eltern anzusprechen, die jetzt bis jetzt noch keine Erfahrung im Football gesammelt haben, ne? Also die hören jetzt zum ersten Mal von Football, können sich jetzt darunter nichts vorstellen und denken sich, ach du Schreck, da gibt's da ordentlich auf die Eumel. Also ich würde es jetzt wichtig finden, jetzt in so einen Social Media Geschichten jetzt ja vielleicht auch nochmal darauf hinzuweisen, wie kann man jetzt das Training sicher gestalten? Wie siehst du das?
Das Training sicher
Ja,
gestalten.
beziehungsweise Sicherheiten zu geben, ey, so schlimm ist der Sport nicht, ja, es war Kontakt, aber unsere Trainer sind zum Beispiel jetzt ausgebildet, wir stehen für Qualität, wir versuchen das Training so sicher wie möglich zu machen. Meinst du, das wäre ein Punkt, den man vielleicht so als Verein auch kommunizieren sollte?
Boah, das ist eine schwierige Frage.
Ja, ich weiß, deswegen sind wir hier, mein Freund.
Ja. Also die Kommunikation, dass es ein Kontaktsport ist, sollte da sein und dass die Kids sich auch mal wehtun. So gehen wir da eigentlich ganz offen mit um. Wir sagen den Eltern auch, wenn die da sind, ja, die können sich auch mal wehtun, die können auch mal einen blauen Fleck haben. Das ist hier ein Kontaktsport. Aber die haben einen Helm, die haben ein Schulterpad, dann zeigen wir den Eltern hier, guck mal, das ist ein Helm, das ist ein Schulterpad, ganz wichtig, bitte die Pads besorgen, ja, Mundschutz, oh, und dann sind die Eltern eigentlich schon alle beruhigt und sagen, ja, okay. Und wir versuchen damit halt, die alle zu kriegen, genauso wie wir über die Krankenkassen gehen und versuchen über die Krankenkassen, darf ich das sagen, dicke Kinder,
Ja, natürlich.
starke Kids zu bekommen über die Krankenkassen.
Ja.
Weil da sind viele Eltern, die mit ihren Kindern Hilfe suchen, mit ihren Adiposen-Kindern. Und da sind wir zur Krankenkasse gegangen oder ich und habe gesagt, ey Krankenkasse, hör mal zu, ihr habt hier eine Gruppe, da sind große, kräftige Kids bei, die wollen Sport machen, die müssen sich bewegen. Bei uns können die sich bewegen. Bei uns ich brauche die kräftigen, dicken Jungs. Die stehen bei uns in der ersten Reihe. Wir können ihnen mehr Sicherheit geben. Die sind nicht mehr introvertiert. Die können ein bisschen aus sich raus. Sie nehmen eine wichtige Rolle im Team ein und haben da eigentlich mit unserer Krankenkasse und der AOK haben wir es eigentlich ganz gut hingekriegt, das zu kommunizieren. Und da so bekomme ich immer den einen oder anderen von den Krankenkassen an dicken Kids dazu.
Das finde ich ja schon mal eine sehr geile Maßnahme, eine sehr geile Idee, um da jetzt mal noch irgendwie andere Kanäle zu nutzen. Nun ist es ja gerade so bei den dicken Kids, ja, nennen wir halt das Kind beim Namen. Wenn du jetzt halt einen übergewichtigen Jungen in die O-Line steckst, ne, wissen wir beide, ist Verschleißsport. Geht irgendwann auf die Knie, Hüfte, Knöchel. Wie wichtig ist es dann, Trainer zu haben, die erfahren sind, um kindergerecht zu trainieren?
Oh, ich finde sowieso, jeder sollte eine Lizenz haben. Also jeder muss zumindest mal einen Lizenzlehrgang besucht haben, weil da kriegst du so gute Sachen mit. Ich mache Lehrwerk bei uns noch im Nordverband und speziell gehen wir da ganz viel auf Jugendarbeit ein. Und es ist unwahrscheinlich, die besten Trainer müssen in der Jugend sein. Das ist einfach so. Und einen dicken Jungen beim Training, da gibt es ja auch verschiedene Ansätze, wie man es macht. Der Physiotherapeut sagt, ey, lass ihn bloß keinen Sport machen, das ist gelenkschädigend etc. pp. Aber genau das wollen wir ja. Wir wollen ja, dass er Sport macht. Wir müssen also das Training ein Stück weit auf ihn anpassen, lass ihn sich bewegen. Wenn er sich bewegt, ist gut. Ich habe einen Jungen, der ist aus dem Programm gekommen. Der war 145 Kilo schwer mit 13 Jahren oder
Oh,
12 Jahren.
warte.
Der konnte kaum laufen. Ja, der hat seine 40 Yards hat der in, ich glaube, 14 Sekunden gelaufen oder irgendwas. So, und dann haben wir mit unserem Athletikcoach, den wir da noch haben, der hat dann so das Winterprogramm organisiert, für alle gleich, aber halt ein bisschen angepasst auf Gewichtsklasse, sag ich mal. Und nach dem Winterprogramm ist er eine 9-0 gelaufen. Also ist 5 Sekunden schneller geworden.
Das sind ja Welten.
Und wir haben alle 6 Wochen haben wir das aufgezeichnet und haben den Jungs das auch gezeigt. Weil es bringt nichts, wenn man sagt, wir machen hier einen Leistungstest vor der Saison, nach der Saison, sondern also meine Philosophie ist dazu, ne, im Jugendbereich, dass sie alle 6 Wochen so einen Leistungstest machen und dann, ey, komm her, du hast jetzt hier 20 Push-ups gemacht, beim nächsten Mal machst du 21. Der sieht eine Steigerung. Sportpsychologisch bringt das viel, viel mehr, als wenn ich die Leute einfach nur sage, ey, du bist zu dick, du musst abnehmen. Und jetzt, so ein Dicker kommt ja extra zum Sport, damit er ein bisschen sich bewegt und abnimmt. Also, das wird sich von nach und nach wird sich das beim Jugendlichen entwickeln. Nimmt die einfach mit und fertig.
Und
Meinung.
motivieren, ja, motivieren. Das sind ja genauso Themen, die mir auf Football-Conventions dann halt immer fehlen, ne? Da wird ja immer über X und O's gesprochen, ne? Über irgendwelche Systeme, frisch aus den USA, bla bla bla, Gewinnerprogramme. Aber wie man jetzt mal so vernünftig jugend- und kindergerecht trainiert, das ist etwas, das sollten wir doch im Football viel mehr forcen.
Ja, und die Frage ist ja auch wieder, trainiere ich in der U13 anders als in der U10 und in der U16? Wo ist da der Faktor? Also,
Ja.
U10 ist das eher der Spaßfaktor, U16 sind wir da schon im Leistungsbereich, U13, wo hängen wir da? Hängen wir da irgendwo dazwischen? Wir haben zum Beispiel das mit Förderspielern gemacht. Also, wir machen mit unserer U13 und U16 machen wir über den Winter genau das gleiche Programm. Also wir machen die gleiche Indie-Phase, wir machen die gleichen Athletik-Dinger, wir machen die gleichen Laufschulen etc. So, aber du nimmst halt die Jungs, die etwas weiter sind, nimmst du schon zu dem U16-Bereich mit, machst
Ja.
da deine Indie-Phase. Ich sage jetzt mal, nehmen wir mal O-Liner als Beispiel. Ja, du hast einen O-Liner im U16-Bereich. Okay, Ja, den packst du zur U13. Und in der U13 hast du einen, der ist richtig gut, den packst du in der Indie-Phase zu der U16. Und so versuchen wir halt die Spieler, die schon etwas weiter sind, noch mehr zu fördern. Und ich glaube, das ist der richtige Weg bei uns zumindest dieses Jahr gewesen.
Wie ist denn das? Also wenn wir jetzt halt eine U10 haben, wo liegt denn da der Fokus oder der Schwerpunkt?
Ja, wir haben ja ein paar Achtjährige dabei. Da ist Fabian manchmal ganz schön mit sich am Hadern, weil das ist noch total verspielt, noch total, da musst du auch für gemacht sein. Also ich glaube, wenn du manche Coaches hast im U19-Bereich und die sollen auf einmal nur U10 trainieren, ich glaube, da kriegst du wieder schlagende Coaches wie früher. Also, ne? So, da musst du, glaube ich, ganz, ganz, aber auch da hast du ganz viel verspielte und ganz viel plietsche Leute. Ne? Ich habe den einen Jungen, da gibt es auch ein Video auf Facebook auf meiner Seite von Pete, so ein Quarterback, den erzähle ich, stell dich links rum, rechts rum. Das Video geht 5 Minuten. Das musst du dir mal angucken. Ey, Wahnsinn, der Junge. Aber im Kopf, footballtechnisch, hat er es richtig drauf. Er ist halt nur einfach noch zu sehr Kind und kriegt viele Dinge noch gar nicht umgesetzt. Wo du dann sagst so, oh, alter Schwede.
Aber wie weit lasst ihr sie dann Kinder sein?
Das, ich mache ja jetzt nur noch den U16-Bereich, aber im U13-Bereich, ich habe die Kinder dann Kinder sein lassen. Ne? Also,
Formation Wille Wolke eigentlich, ne? So ein bisschen Football-Verständnis beibringen. Hier hast Ball, wirf mal vernünftig. Hier, so fängt man Ball.
genau, aber dann, wenn er dann am Rumalbern ist und rumflaxen ist, ja, dann flachst er halt rum. Ne? Und du hast. Und das siehst du ja auch schon in den U13-Bereich, wenn dann auf einmal, du hast ja halt 3 Kids, die spielen auf einmal Tick. So, die sind nicht bei den Plays drauf, die spielen auf einmal mit sich Tick oder springen auf ein Step-Over rum oder wie auch immer. Was willst du da machen? Willst du da jetzt sagen, ey, das sollt ihr nicht, stellt euch hier hin, stellt euch hier stramm hin? Nee, das sind halt Kinder irgendwo ein Stück weit. Lass sie da und dann sag, komm her, jetzt bist du dran. So, wie, hast du nicht mitgekriegt? Ja, denn, ne, so erziehst du die auch ein Stück weit.
Ja, Lukas Höhne hat hier gerade kommentiert
Ach,
zu
Lukas.
ja, genau, zum
Osnabrück.
genau, Osnabrück, zu dem Thema Übergang, ne? Da sagt er, ja, so macht man das, ist auch mittlerweile im Bildungssystem angekommen mit den Übergangsklassen, also da scheint ja auch gar nicht so verkehrt mit zu liegen. Du bist ja nun auch für die Coaches-Ausbildung bei euch im Verband mit tätig oder warst das?
Immer noch,
Ja, und da bringst du dann eben auch so eine Kinderarbeit. Klingt jetzt komisch, ne? Kleine Kinder in Mogadischu, die T-Shirts zusammennähen. Nein, also Arbeit an den Jugendlichen, bringst du das da den Coaches näher?
ja, das ist der Fokus eigentlich, das wir wollen, weil wir wollen bei uns im Verband die Jugendarbeit einfach stärken. Und jeder, der bei uns herkommt und bei uns einen Trainerschein macht, der wird viel Jugendarbeit, X's und O's, gehören dazu, Basic. Und dann gibt es um Jugendarbeit. Und die müssen ja auch eine praktische Prüfung bei uns machen. Und das habe ich bisher immer so gemacht, da kriegen sie dann die jüngsten U13 und U10-Spieler an der Hand. Und dann heißt es, bitteschön, erstell mal einen Drill für einen O-Liner, Passblock meinetwegen, da hast du deine 2 O-Liner, viel Spaß. So, und dann sind das halt U13, U10-Spieler und dann müssen sie halt mit denen umgehen. Damit holst du die Coaches aus ihrer Komfortzone zwar auch ein Stück weit raus, aber ich glaube, das ist wichtig, dass sie es einfach mal mitkriegen.
Neue
und
Pfade
nicht.
betreten, ist immer wichtig.
Ja.
Jetzt ist es ja nicht nur so, dass wir bei der Jugend jetzt massive Einschnitte haben. Also ich merke das hier in unserer Region, dass wir auch einen akuten Trainermangel haben. Wie ist es bei euch im Norden?
Ich weiß es nicht genau. Also Firebirds haben ja leider auch zurückgezogen dieses Jahr bei uns im Norden. Und die Bulls, also die Bremen Bulls bei uns, suchen auch immer Trainer. Ich habe das Glück, dass ich viele engagierte Herrenspieler habe, die auch teilweise aus der Jugend kommen bei uns, die der Jugend was zurückgeben wollen und coachen. Also das ist ganz gut. Ich glaube, wir haben 21 Jugendcoaches bei uns rumrennen, für U13, U16, U19. Das ist schon eine Menge. Und
Können andere Teams nur von träumen.
wir kriegen das ganz gut hin, dass die halt den Jungs versuchen, was also wieder zu vermitteln. Ne? Also das passt. Ansonsten Trainermangel, Ja, hörst du überall, ne?
Ja, was kann man von Verband aus tun, um das mit dem Trainer entweder also niederschwellig anzubieten, beziehungsweise Leute zum Trainerschein zu motivieren oder vielleicht auch zu zwingen?
Ja, das mit dem Zwingen geht ja los, indem man ja sagt, du sollst diesen Trainerassistenz bald haben, um überhaupt an der Sideline stehen zu dürfen. Da ist ja schon so ein gewisser Zwang dabei. Aber eine Lizenz macht noch immer keinen guten Trainer, ne?
Das ist
Aber
richtig.
ein guter Trainer macht eine Lizenz.
Ja, und jetzt geht es auch so ein bisschen darum, also bei euch hast du ja gerade geschildert, machen das engagierte Herrenspieler. Wie kriegt man jetzt die Leute dazu zu coachen?
Boah.
Hast du da eine Idee so aus dem Bauch raus? Also meine Idee war halt so halt gewesen, warum, also jetzt nur so als Gedanke, also ein Verband fordert ja vom Verein ja auch, dass eine gewisse Anzahl Leute für Schiedsrichter gestellt werden. Wieso fängt man nicht an zu fordern, dass jetzt vielleicht ein, zwei Trainer im Jahr irgendwie sich für einen Trainerlehrgang melden und erhöht dann, also entweder lässt man diese Gebühr dafür fallen, dass das eben nichts kostet, oder man erhöht dann halt irgendwie die Förderung dafür, falls das möglich ist.
Man fängt ja an und sagt ja, du brauchst pro Team mindestens einen lizenzierten Trainer. Aber vielleicht langt das nicht aus.
Also ich find das eigentlich relativ Quatsch, jetzt zu sagen, für eine Jugendmannschaft brauchst du einen C-Lizenzler. Ja, da braucht es einen sehr erfahrenen Headcoach. Ja, da würde ich auch schon sagen, da muss mindestens eine B-Lizenz für ein Jugendteam dann halt daran. Das kannst du ja nicht irgendwelchen Anfängern überlassen. Und um jetzt das vielleicht bei der Jugend dann abzufedern, warum sagt man nicht zum Beispiel, die C-Lizenz muss erstmal Jugend- oder Frauenfußball irgendwie ein paar Stunden vorweisen?
Ja, deinen Ansatz finde ich gar nicht so schlecht zu sagen, man muss eine B-Lizenz haben für den Jugendbereich, weil ich sag mal, im Herrenbereich, es ist ein Unterschied, Jugend zu coachen oder Herren zu
Ja.
coachen. Und das finde ich gerade gar nicht so doof, dein Ansatz zu sagen, hey, wenn ihr eine Jugend haben wollt, dann müsst ihr höher lizenziertere Trainer dafür haben, um halt auch qualitativ nach oben hin was nachzugeben. Ne? Ich weiß ja nicht, Philipp Sturzberg, was der gerade so mit seiner Nation, was der da so an Potenzial rumlaufen hat. Ich glaube, der sucht auch vernünftige Spieler händeringend überall. Ne?
Ja.
So, das heißt, das hat irgendwo alles gelitten. Alles.
Ja, ich meine, guck dir die GFL Junior an. Ich meine, letztendlich besteht die GFL Junior noch aus zwei qualitativ guten Teams. Das ist die U19 Panther und die U19 Adler. Ja, alles andere ist halt irgendwie nur schmückendes Beiwerk, die unter anderem teilweise nur zu Punktelieferanten taugen.
Ich glaube, die U19 Düsseldorf besteht auch ein Teil aus Kölner U19, ne?
Ja,
Da sind
ganz
ganz viele.
klar, aber das spricht ja nur für das Programm, was sie da tun. Ich meine, sie kriegen ja dafür sehr viel Hate ab, dass da eben Spieler aus anderen Teams da halt hingehen. Aber hey, die sind halt so erfolgreich. Don't hate the player, hate the game. So ist es nun mal. Und wenn die da halt qualitativ so gut überzeugen, dann müssen halt andere gucken, wie sie es nachmachen.
Ja, aber ob das auch richtig ist, was sie machen? Ich meine, die haben 120 Spieler im Roster oder irgendwie sowas.
Naja,
Ne?
aber wem willst du verbieten, hinzugehen?
Ja, aber da müssen wir als Verband vielleicht auch was tun. Ich meine, wir haben es ja schon, indem
Ja.
man sagt, man hat eine Passobergrenze gemacht.
Ja.
Aber vielleicht muss man da auch nochmal drüber nachdenken. Und dann müssen die Düsseldorf Panthers halt ein zweites oder ein drittes Team melden. Ich glaube, die haben jetzt ein zweites Jugendteam
Ich
gemeldet
glaube auch,
gehabt.
ja.
Um einfach auch, weil wer von den 120 Mann sieht nachher das Feld? Die Hälfte sieht daher nicht, auch nicht mal einmal das Spielfeld. Und die holen sich von Timbuktu holen die sich einen guten Spieler, weil sie wissen, da kommt noch Hans Meyer und Werner Müller mit. So, aber ob die hätten in ihrem Verein bleiben können, hätten sie die Spielzeit gekriegt und hätten sich noch entwickelt.
Ja, das ist richtig. Also ich sehe das mit zwei Augen, ne? Das eine ist, wie du sagst, die Entwicklung des Jugendlichen, die da nicht optimal ist. Wenn du da als 25. Spieler in der O-Line dann da mitmischst, so wirst du nie das Spielfeld sehen. Aus kaufmännischer Sicht sehe ich das halt so, hey, geil, noch jemand, der Mitgliedsbeiträge zahlt, ne?
Aber vielleicht müssen wir uns Gedanken darüber machen, zu sagen, es gibt sowas wie Förderlizenzen. wie man das beim Eishockey auch macht. Du holst dir zwar in der ersten Mannschaft, ich sage jetzt mal 20 Spieler Hand, davon verteilst du aber 5 an deinen Partnerverein und vielleicht muss sich Düsseldorf dann irgendwie einen Partnerverein suchen und sagen, okay, meine Spieler XY, die parke ich dann da und die können da spielen und können sich da dann entwickeln, können noch zu mir zum Training kommen. Vielleicht muss man da irgendwie über solche Geschichten auch mal nachdenken.
Ja, das aus meiner Sicht kann das eigentlich nur klappen, wenn zum Beispiel ein Team wie die Panther dann sicher sein kann, dass die Partnerteams dann genauso gut oder ähnlich ausbilden, wie die Panther es brauchen und vorgeben. Und da heißt es ja dann, sie müssen A, der Struktur in den Partnerverein vertrauen und den Coaches vertrauen, die auch ein enormes Wissen brauchen.
Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, was du gesagt hast. Und jetzt fangen an, aber die Düsseldorfer, die anderen Coaches, ein Stück weit mit auszubilden.
Ja.
Das heißt, du kriegst unter den Coaches nachher mehr Potenzial. Weil ich als Düsseldorf habe doch dann Interesse davon, dass in meinem Partnerverein die Coaches vernünftig ausbilden. Also muss ich mich ein Stück weit auch um die Coaches kümmern,
absolut,
dass die Coaches vernünftig ausgebildet sind.
Ich habe das in anderen Sportarten gesehen. Wenn ich jetzt bei Berlin, Alba Berlin gucke, machen die dann so Veranstaltungen, wo sie dann halt so Coaches-Klinik für die Vereine drumherum machen und dann parallel dazu eine Veranstaltung für die ganzen Spieler, dass sie halt so ein Spaßturnier spielen oder so unter der Anleitung von Alba und dann kriegen sie halt auch ein T-Shirt und hast nicht gesehen, irgendwie ein Goodiebag. Aber parallel werden dann die Trainer mit ausgebildet. Und das finde ich halt sehr clever und ich finde, das steht, also ich finde das schon als Pflicht zu sehen, dass ein Primus im Sport, ein Regionalprimus sich dazu verpflichtet fühlt, den Sport in der Region hochzubringen.
Ja, das ist ja auch das, was Markus Meck ist, der ehemalige Headcoach der Oldenburg Knights. Das hat er auch jetzt die letzten Jahre gemacht, so ein Coaches Development, hat alle umliegenden Coaches eingeladen, hat natürlich auch so ein bisschen, das ist mein Programm.
Ja, klar.
So, aber hat halt die Jungs dann auch ein Stück weit versucht auszubilden oder denen was mitzugeben. Und da ist er mit angefangen und das fand ich eigentlich eine ganz geile Nummer, muss ich sagen.
Ja, weil Lukas Söhne ist hier voll fleißig mit dabei. Der sagt jetzt ja auch zum Beispiel, ne, vielleicht werden die 25 O-Liner in Düsseldorf besser gecoacht als die ersten O-Liner in Meppen Süd. Nur weil da 3 Leute sind. Ja, und das muss man dann halt auch sehen. Und da greift dann wieder Punkt, ne? Trainer ausbilden, dafür sorgen, dass sie in meinem Sinne gecoacht werden und dann müssen sich halt diese Partnerfeinde dafür verpflichten, dafür gibt es dann halt die Lizenz und dafür sind sie dann spielfähig.
Ja, und das ist halt dieser Rattenschwanz, ne? Das ist halt, und vielleicht muss ich mich als Verein auch hinterfragen, habe ich qualitativ meine Coaches, wenn ich keine Spieler kriege, deswegen auch immer, vielleicht stimmt ja irgendwas in meinem Programm nicht, vielleicht stimmt ja irgendwas mit meinen Coaches nicht.
Ja, ich glaube, das bedingt sich halt auch gegenseitig, ne? Also das ist so ein Teufelskreis. Habe ich nicht genug Spieler, dann werde ich wahrscheinlich nicht allzu viele Trainer dafür begeistern können, da was Vernünftiges zu machen. Andererseits hast du keinen Trainer, der ein attraktives Programm anbietet, wenn die Spieler auch nicht kommen.
Ja, ist ein Rattenschwanz, ne?
Ja, ja. Das ist eine vertrackte Situation und ja, ich meine, ich sehe das hier in Berlin, dann dümpeln hier Jugendteams rum, die vielleicht 1-2 Trainer haben. Ja, was willst du denn an Jugendteam oder Jugendarbeit anbieten? Ne? Ich meine, wir müssen ungefähr, weiß nicht, wie viele Positionen müssen wir ausbilden? 6 bis 8 Positionen müssen wir ausbilden und das nur mit 2 Trainern wird schwierig. Kann man machen, aber dann brauchst du einen echt guten Plan.
Ja, und die Frage ist jetzt auch, was du ja vorhin gesagt hast, vielleicht, wenn ich meine Herrenspieler nicht dazu motiviert bekomme, in der Jugend zu helfen und zu coachen, vielleicht ist ja meine Philosophie in den Herren dann auch eine verkehrte. Weil die der Meinung sind, das sind irgendwelche Obergötter. Das hast du ja auch mittlerweile. Die meinen, sie können alles, sie wissen alles, sie brauchen nichts.
Ja.
Wenn du aber denen ein Stück weit vielleicht eine andere Philosophie beibringst, dass sie dann von sich auch schon sagen, okay, ich habe so ein bisschen, ich muss in der Jugend einfach helfen, weil das ist mein Bedürfnis ungefähr.
Ja.
Und das müssen ja auch nicht immer alle helfen. Es langt ja, wenn er wirklich, so habe ich das denn auch teilweise gesagt, gut, mittlerweile sind es alles feste Jungs, aber ich sage, ey, wenn du einmal die Woche ein bisschen eher kommst und mir hilfst, helf mir doch einfach. Übernimm ein bisschen die Linebacker, ich gebe dir Drills in der Hand, ich habe so 2-3 Drillbooks, habe ich gemacht, wo einfach nur so Coaching Points etc. bitte mach das mit den Jungs, helf mir einfach. So, und die sagen, ja, okay, gut, Coach, ich komme eine Stunde eher, ich kann dir nochmal eben helfen. So, ja. Und so nach und nach Leute getriggert und dann sind die da geblieben.
Und ich glaube, da kann man halt ansetzen, indem du wirklich sagst, helf mir einfach nur eine Stunde, ich bereite das Training inhaltlich für dich vor. Drillbook, bin ich auch ein ganz großer Freund von, gibst du dann halt in die Hand und sagst ihm vorher, okay, heute Seite 2, 3 und 5, ja, die Drills, die da drin findest, und dann weiß er Bescheid, da muss er nicht groß nachdenken, er macht das halt einfach mit dem Wissen, was er hat und ist dann eine super Anleitung. Und dann ist vielleicht die Hemmschwelle geringer, um zu sagen, ja, ich helfe dir. Ne, dann macht Montag der eine und Donnerstag der andere.
Ja, und ich glaube auch der Einstieg, das ist jetzt so ein bisschen, ich glaube, vielleicht das falsche Denken oder nicht der richtige Ansatz, aber ich glaube, der Einstieg als Trainer im Jugendbereich U10, U13 ist wiederum einfacher als im U16-Bereich, weil im U10, U13-Bereich, die verzeihen dir auch mal ein paar Sachen.
Ja.
Und wenn du denen heute sagst, wir machen Hü und sagst nächste Woche, scheiße, das war falsch, wir machen jetzt Hot, ein U10, U13-Spieler wird es vielleicht nicht gleich verstehen, während ein U16-Spieler sagt, ey Digga, du hast aber letztes Mal zu mir gesagt, ich soll das so rummachen.
Und wo ist übrigens mein Highlight-Tape?
So, und dann hast du natürlich auch gleich wieder eine, ich sag mal, die Coaches anders.
Ja.
Die werden anders konfrontiert mit der Situation im Jugendbereich. Und ich glaube, der Einstieg ist dann einfacher.
Ja. Und vielleicht wissen sie dann auch mal die Arbeit des Männercoaches dann zu schätzen.
Ja, ich habe auch schon ein, zwei gehabt, die sind dann angefangen und gesagt, ey, sorry Coach, aber der Jugendbereich, boah, nee, das ist überhaupt nichts für mich. So, ey, ist überhaupt
aber dann
Problem.
Ist es so.
Du hast es probiert und fertig, ne?
Ja. So. Du hast auch gesagt, du bist Sportdirektor. Was macht ein Sportdirektor?
Noch bin ich Sportdirektor, genau. Ich versuche das auch wieder abzugeben, wenn der Richtige da ist. Also wir haben dadurch, dass wir letztes Jahr nun diesen Einbruch da hatten, alles versucht wieder neu zu organisieren. So, und wir haben einen neuen Vorstand gewählt. Der macht einen super guten Job, der aber mit Football recht wenig zu tun hat.
Ja, das ist ja meistens so, ne?
Weil der kommt nicht aus dem Football-Bereich und ich habe gesagt, okay, ich übernehme jetzt so den Football-Part als Sportdirektor, die Organisation und versuche das halt drumherum so ein bisschen zu organisieren. Mhm. Aber es läuft sehr selbstständig und die Arbeit wird immer weniger.
Ja, das ist auch mal schön, wenn man sieht, das bringt was. Also ich gucke jetzt noch mal so ein bisschen auf deine Vita und da steht jetzt Bundesjugendausschuss, GAFKA, da reden wir gleich noch mal, Ausbilder Nord, Vizepräsident im Hauptverein, Sportdirektor. Was sagt denn eigentlich deine Frau dazu?
Die ist zum Glück, ist die mit dabei.
Ich meine, du hast ja da ganz schön was aufgeladen und ich nehme mal an, du wirst ja noch nebenbei irgendwie arbeiten, um deine Brötchen zu verdienen. Wie regelst du das?
Ja, das Gute ist, dass meine Frau selber aus dem Leistungssport kommt und meine Tochter macht Leistungsschwimmen, die ist 6-mal die Woche beim Training.
Also richtige Sportlerfamilie.
Und meine Frau ist da Trainerin, die ist selber 6-mal die Woche im Bad.
Ja.
Und wir haben gesagt, okay, solange wir uns abends noch gemeinsam im Bett gute Nacht sagen, ist ja alles gut, dann passt das alles.
So. Also keine Ehekrise zu befürchten.
Nee. Und man darf eins nicht vergessen, da steht viel drin, oder so Liga-Obmann-Geschichte und Verband Nord und Passstelle und was ich alles schon gemacht habe. Aber wir sind halt ein sehr kleiner Verband.
Mhm.
So, wenn man bei uns die Passstelle macht, dann machst du deine 200 Pässe im Jahr. Ich weiß, dass Manuela Heinrich hier von NRW, die macht, glaube ich, 2000 Pässe die Woche oder so. Also das ist eine ganz andere Hausnummer.
Ja.
Ich weiß, wie es funktioniert, ich weiß, was dahinter steckt, aber der Aufwand ist...
Da kann man sich das gut einteilen.
Kann man sich einteilen, so sieht's aus. Also von daher ist das schon ein bisschen einfacher. Und auch Schiedsrichter mache ich ja auch, aber Schiedsrichter bei uns im Verband, wir haben 3 Vereine, wir hatten mal 4 beziehungsweise 5 Vereine bedient. Ja, da hast du deine 6 Spiele im Jahr, so die oder 8 Spiele im Jahr, die kriegst du da auch irgendwo unter.
Ja.
Und das passt dann alles. Ja, wenn du in Niedersachsen Schiedsrichter bist oder in NRW, da hast du jedes Wochenende voll Haus. So,
ja.
Das sind ganz andere Hausnummern.
Und da kommen wir wieder zum nächsten Mangel, ne? Schiedsrichter. Also Berlin-Brandenburg pfeift da ganz knapp aus dem letzten Loch. Es wurden auch schon Spiele abgesagt, weil kein Schiedsrichter da waren. Eine Schiedsrichterin hat mir oder eine Schiedsrichter hat mir gesagt, bis zu 60 Spiele im Jahr, das ist harter Tobak. Ja, und da fragst du dich dann auch, wie soll das weitergehen, wenn die Leute so viele Spiele pfeifen müssen, frustriert sind und dennoch beim Spiel vollgepöbelt werden, da wartet doch schon die nächste Krise.
Ja, 60 Spiele ist eine Hausnummer. Ich habe, glaube ich, 25 war, glaube ich, das höchste in meiner Saison. Das würde für den wahrscheinlich ja, normaler Monat sein, oder so.
Naja, ich meine, alle Nase lang Doubleheader, ne? Und dann Samstag, Sonntag, da brennt die Hütte.
Ja, aber Schiedsrichtermangel ist wirklich da. Und Schiedsrichter ist ja so auch so ein Thema, was man dann so auch in der fünften Liga schon so mitgekriegt hat an Schiedsrichtern und auch gesehen hat.
Naja gut, ich meine, ja, Schiedsrichter in der unteren Liga, die fangen halt auch an, ihre Erfahrung zu sammeln, machen dementsprechend Fehler. Und wenn sie denn jetzt jedes Spiel vollgepault werden, naja, kannst du wissen, wie lange sie da bleiben.
Ja, leider gebe ich dir da recht. Und teilweise sind es ja auch Leute, die gar nicht mehr aus dem Football kommen.
Ja.
Und ich glaube, du musst, das ist meine Einschätzung, ich kenne welche, die kommen auch nicht aus dem Football. Die machen jetzt das fünfte, sechste, siebte Jahr, glaube ich, Schiedsrichter. So langsam habe ich das Gefühl, kommen sie dahinter.
Mhm.
Ja. Ich glaube, es ist schwierig, wenn du aus einer anderen Sportart kommst und sollst, ich sag mal, ich würde jetzt auch beim Rugby wahrscheinlich als Schiedsrichter total versagen, weil ich da überhaupt keine Ahnung von habe.
Ja.
Also du musst das, und machen wir uns nichts vor, als O-Liner weißt du selber, wie man gespielt hat, du weißt selber, wie man spielen kann.
Ja.
So, dann hast du einen D-Liner, die quatschen dich dann voll als Schiedsrichter, hast du das nicht gesehen, der hat das gemacht, nee, sehe ich nicht, warum nicht, weil du die Erfahrung einfach gar nicht hast.
Ja.
Du weißt gar nicht, was da auf dem Feld passiert.
So sieht das aus. Irgendwann wollte ich mal was sagen, ja. Erzähl.
Der Typ fällt irgendwie doof hin und du weißt schon als Schiedsrichter, das kann nur das und das gewesen sein, weil du es kennst.
Ja.
Ja. Und es macht dir das Pfeifen einfacher und qualitativ, glaube ich, bist du ein besserer Schiedsrichter, wenn du vorher wenigstens mal gespielt hast.
Ja, in Berlin hat man ja schon mal so ein bisschen angefangen, dass da jetzt zum Beispiel die Trainer der Landesauswahl angefangen haben, mal mit Schiedsrichternvertretern mal zu reden. Um mal zu sagen, ey, was habt ihr da eigentlich für Probleme als Schiedsrichter? Was wollt ihr geändert sehen? Wo braucht ihr Hilfe? Und da gab es dann schon so ein paar Dinge, wo man gesagt hat, aha, okay, kann man mal mit aufnehmen. Ich würde sagen, eigentlich nochmal einen Schritt weiter gehen und zu sagen, mal wirklich ein runder Tisch, eine Auswahl an Trainern trifft sich mit Schiedsrichtern und diskutiert mal in beide Richtungen, was brauchen wir Trainer von den Schiedsrichtern und was brauchen die Schiedsrichter von den Trainern, um da mal auch A festzustellen, der Schiedsrichter ist nicht unser Gegner, der handelt nach einem gewissen Regelwerk, was er umsetzen muss, nach einer Interpretation der Regeln, und ein Coach sieht das so und so und hat vielleicht Bedürfnisse, beziehungsweise, ne, wenn wir darüber diskutieren, Spielzeit zu verkürzen, aus den und den Gründen oder so, ne, dass man da mal so seine gegenseitigen Needs mal so ein bisschen rauskitzelt.
Ja, und weißt du, was der, ich glaube, der meistgehörteste Spruch eines Schiedsrichters ist zum Trainer? Das ist nicht mein Spot.
Ja, genau, das ist nicht mein Spot. Muss mit dem da drüben reden.
Ja, genau. Ja, es ist ja so. Ja. Und ich glaube, das wissen aber auch wenigstens Trainer.
Das ist es ja eben.
Für was ist der Schiedsrichter überhaupt verantwortlich, der da steht?
Richtig. Und ich weiß, ich bin seit 20 Jahren Trainer. Ich maße mir nicht an, das Regelwerk in seiner Gänze zu kennen.
Nein, und manchmal überrascht es einen auch immer wieder.
Ja. Vor allen Dingen, was ich sehr interessant finde, ist die Schiedsrichterinterpretation der Regeln. Ne? Touchdown ist nicht gleich Touchdown. Oder was für mich ein Aha-Effekt war, ne, wenn jetzt der Verdacht von Targeting im Raum steht und Schiedsrichter unterhalten sich, muss nur einer der Meinung sein, es war ein Targeting, dann war es ein Targeting. Ne? Oder im Zweifel war es halt kein Touchdown. Ne? Wenn es da irgendeinen Zweifel gibt, dann war es kein Touchdown, weil er sich verdient werden muss.
Ja, das ist Regelauslegung. Und du hast ja manchmal so Bürokraten-Heinis dabei. Mhm. Wenn die einen Paragraphen lesen oder Regel 913 oder keine Ahnung was, dann ist das so. Und ja, auch wenn du sagst, ey, das funktioniert so gar nicht, doch, das ist so.
Ja.
Also, ey, Junge.
Ja, aber da müssen wir Trainer uns dann halt auch den Schiedsrichter anpassen, das ist leider so.
Ja, das, aber das, da müssen wir sensibilisieren.
Ja.
Da muss aber auch der Verband, glaube ich, auch wieder, der Schiedsrichterverband, der muss da ein bisschen auch was, glaube ich, für tun.
Ja. Ja, also ich denke, die Aufgabe liegt bei beiden Seiten, da mal ein bisschen aufeinander zuzukommen und dann halt Sensibilitäten zu schaffen.
Ja. Ja, das ist ja in Hamburg war ja, glaube ich, der Coaches-Pass mal in. Also du musstest vorher so eine Coaches-Klinik besucht haben und ich glaube, Schleswig-Holstein ist das auch so.
Wir haben das jetzt auch gemacht in Berlin, Brandenburg.
Und ich glaube, da ist auch ein bisschen Regelkunde mit bei, wie verhält sich was. Mhm. Und das ist ja schon der erste Schritt, der gemacht wird, der
richtig,
gar nicht schlecht ist irgendwo.
Richtig, genau. Jetzt ist mir neulich ein Podcast über den Weg gelaufen, ein Podcast von der Gafka, und dann dachte ich mir so, was, Franz Kafka Fanclub, was ist das? Und dann habe ich gesehen, okay, soll sich irgendwie um eine Coaches Association handeln, und du hast mir jetzt geschrieben, und da ist mir so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen, du bist Gründungsmitglied von der Gafka. Nun erzähl uns doch mal, was ist die Gafka? Lest ihr da euch Geschichten von Kafka vor, oder?
Ja, nein, Quatsch. wir haben uns auf dem A-Lizenz-Lehrgang haben wir uns abends, netzwerkst ja abends, da sitzt da zusammen bei einer Weinschorle, und dann haben wir alle gesagt, ey, irgendwie ist die Kommunikation zu den Coaches nicht gut genug. So, und die Ausbildung ist auch irgendwo nach einer Lizenz nicht gut genug. Mhm. Und es gibt ja diese AFCA aus Amerika, und ich glaube auch, oder wir haben alle gesagt, dass diese ganzen Coaches-Kliniken sind ja alles schön und gut. Und da gibt es ja tausende Kliniken von College und High School und ach, alles Mögliche, was es da nicht alles gibt. Ja. Aber ist das für uns überhaupt anwendbar? Ist das für uns überhaupt umsetzbar, was die da machen? Ich meine, die gehen 6 Tage die Woche in Gym, die haben morgens Training, die haben Mittagstraining, die haben abends nochmal wieder Gym. Der Coach, der vom College da kommt, der kann ja, das kriegst du bei uns gar nicht umgesetzt.
Nee, wir spielen ja hier deutschen Football.
So, und wir haben, das haben wir alle gesagt, wir haben gute deutsche Coaches.
Ja.
Die haben wir. Und wir haben sehr gute Coaches, auch deutsche. Und die müssen wir versuchen, irgendwie alle miteinander zu vernetzen, und lass uns doch alle voneinander lernen. Und das war eigentlich der Gedanke, der dahinter steckt, um auch mal die Coaches auch ein Stück weit näher zusammenzubringen, um uns auch als Coaches ein bisschen mehr zu stärken, weil wir haben ja auch Bedürfnisse als Coach. Mhm. So, da sind dann viele, die gesagt haben, ja, mir fehlt das ein bisschen hier, mir fehlt ein bisschen Unterstützung vom Verband da, wo kriegt man Fördermittel her für Trainerausbildung und so weiter und so weiter. Und das versuchen wir gerade in dieser Gafka so ein bisschen zu kanalisieren. Du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Wir versuchen das gerade so ein bisschen zusammenzufügen, um das auch transparent zu machen für alle. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ey, wo kriege ich jetzt ich will 2 Coaches ausbilden, kriege ich noch irgendwo Fördermittel her? Dann solltest du irgendwann auf Gafka raufgehen können und der sagt, ey, da und da musst du einen Antrag stellen, da und da kriegst du dann nochmal Fördermittel für die Coaches.
Ja, wir hatten in Berlin mal in den 90er Jahren so eine Coaches Association, die damals von Andi Reichel gegründet worden ist. Das ist ein ganz alter Hase hier in Berlin, Trainerlegende.
Und das ist so Coach gewesen.
Bitte?
Ich finde es nicht so
Coach. Genau. Und der hatte damals in Berlin-Brandenburg dann schon mal versucht, die Coaches Association zu gründen, eben halt auch mit dem Gedanken, sich als Trainer in den verschiedenen Vereinen auch mal gegenseitige Spielregeln aufzuerlegen, gerade was das Abwerben angeht, was ja immer noch aktuelles Thema ist, beziehungsweise jetzt mehr denn je, um dann auch mal so einen Austausch unter Coaches hinzukriegen. Na, scheint ja auch so in die ähnliche Richtung zu gehen. Und jetzt hast du gesagt, auf die Gafka raufging. Habt ihr eine Internetseite, eine Plattform, wo man gucken kann?
Ja, da gibt es eine Homepage, ja.
Okay. Die könnten wir dann mal verlinken, wenn wir den Podcast rausbringen. Was findet man auf der Seite?
Wann wieder Coaches Development sind, also da sind auch Vorträge, die gehalten werden. Da hat Mats Schwieger zum Beispiel, der kennst du ja wahrscheinlich auch, Schiedsrichter, Obmann, der hat zum Beispiel die Regeländerung dort in einem Livestream bekannt gegeben, hat gesagt, pass auf, das ist jetzt die neue Regel, das ist eine neue Regelauslegung, so und so wird's gemacht. Wir haben Thorsten Estermann gehabt, der hat über Huddle und Scouting gesprochen. Wir haben wir haben Simon Gawanda da gehabt, wir haben Uli Grünwald dabei gehabt, die alle so ein bisschen was so von jedem Thema so ein bisschen was erzählen. So, das soll noch ein bisschen ausgebaut werden. Wie mache ich ein vernünftiges Off-Season-Programm, um halt auch so viele Coaches wie möglich einfach zu erreichen? Es gibt einen Discord-Channel, wo man sich austauschen kann. Und das meiste oder 99,9% ist auch wirklich alles auf Deutsch.
Ja. So, und da würde ich mir jetzt mal zum Beispiel wünschen, wenn wir jetzt hier bei Wünsch dir was sind, eine Bibliothek von deutschen Coaches mit Drills auf Deutsch erklärt und nicht nur die Durchführung des Drills, sondern was steckt hinter dem Drill, ja, Keypoints und wofür ist das eigentlich gut, damit dann eben unerfahrene Coaches da mal hingehen können und sagen, okay, jetzt brauche ich für die O-Line halt irgendwie einen Zone-Block, wie mache ich das jetzt am besten, mit welchen Drills?
Ja, genau, das ist alles das, was da aufgebaut wird, was da alles kommen soll. Und cool. Auch, wie tackle ich überhaupt richtig? Oder wie tackle ich im Jugendbereich richtig? So, weil was du als Jugendlicher lernst, das verlernst du später nicht mehr. Oder jemanden umzupolen ist ganz, ganz schwierig.
Alligator-Todesrolle.
Alligator-Todesrolle, genau.
Einmal dreimal um die Beine gewickelt.
Ja, ja. Naja, und das ist halt das, was dahinter steckt. Und wir wollen auch gerne in der Ausbildung ein bisschen mit unterstützen, weil die B- und A-Lizenz-Ausbildung, die Lehrwarte, die da alle sind, die sind auch alle voll bis um das Dach, so, und da wollen wir halt auch ein bisschen mit unterstützen, indem wir da einen gewissen Input geben, so was wird überhaupt verlangt, was ist gerade aktuell so das Thema, was beschäftigt die Leute überhaupt, um da auch so ein bisschen vielleicht einzuwirken, sage ich jetzt mal. Wir haben ein gutes Gespräch gehabt mit unserem Verband, der relativ offen ist, sagen wir es mal so, und der da auch ein Stück weit dann unterstützen möchte.
Wollt ihr da so eine Rolle als Sprachrohr dann auch mit einnehmen?
Ja. Also so beratende Tätigkeit halt einfach.
Weil ich hatte letztes Mal mit unserem Verbandspräsi Berlin-Brandenburg gesprochen und den hat es dann halt sehr gewurmt oder es hat ihm unter die Nägel gebrannt, dass der Verband irgendwie keine Handhabe oder keine, ja, ich sag mal, keine Zugangsmöglichkeiten außer der Ausbildung auf Coaches hat. Ne? Die wissen halt zwar, da rennen Coaches rum, die meisten kennt man gar nicht als Verband, wenn sie keine Lizenz haben, und wünschen sich dann da halt mehr Kontakt zu den Coaches. Ne? Und
können sie ja über die GAFKA machen, können sie uns ja nicht fragen.
Deswegen, also es ist ja schon sinnvoll, wenn es dann irgendwie, ich sag mal, eine Organisation gibt, die dann die Stimmung der Coaches dann halt einfängt, ne, und dann die mal an den Verband ranträgt, weil wir sind ja nun eine Gruppe, die sehr maßgeblich für unseren Sport ist. Es gibt ja immer noch viele Coaches und die Coaches geben halt nun mal an, wie die Qualität letztendlich im Football ist, ne?
Ja, und wir müssen sehen, dass wir so viele gute Coaches wie möglich im Jugendbereich kriegen. Ja. Das ist so. Und ich glaube, Herrenbereich, ja, da musst du auch gute Coaches haben, aber bitte versteift euch alle auf die Jugendarbeit, weil das ohne den geht's nicht mehr.
Ja, es geht halt immer um Prestige, ne? Gesehen, sehen und gesehen werden. Und viele, die Männercoaches sind, sind halt dann Systemcoaches, die dann irgendwo in der GFL rumrennen oder jetzt mittlerweile auch in der EF, um da halt, ich sag mal, in Anführungsstrichen Karriere zu machen. Ne? Jeder will irgendwie ein Stückchen vom Kuchen abhaben und irgendwie berühmt werden und sein Ding machen. Ist beim Jugendfootball eher nicht so.
Ja, das stimmt. Aber wenn ich mir das jetzt mal so angucke, ich mache ja, ja auch seit 3, 4, 5 Jahren so ein bisschen in der GFL tätig, erst bei Köln, jetzt in Kiel. Und wenn ich mir jetzt so ein bisschen den Werdegang von den Berlin Adlern mal angucke, die ja nun wirklich mittlerweile eine sehr gute Jugendarbeit haben. Ja. Und ich hatte mit Schuhan gesprochen gehabt, ja, der sehr viele Jugendliche eigentlich oder Jugendspieler da mittlerweile hat. Und wartet ab, in 2, 3 Jahren wird das bei den Adlern nochmal richtig durch die Decke gehen, glaube ich, weil die einfach ein gutes Jugendprogramm haben.
Die haben ein Wahnsinns-Jugendprogramm. Ich war letztes Jahr noch bei Adler 2 gewesen und wir haben ja ein Stück parallel dann mit der Jugendtraining gemacht und die fackeln dann Feuerwerk ab, was sich gewaschen hat. Also da sind wirklich gute Trainer dabei. Und nicht umsonst waren sie jetzt letztes Jahr im German Bowl gewesen, wo sie sich ja nur den Panthern geschlagen geben mussten und ich sehe sie dieses Jahr auch wieder im German Bowl gegen die Panther. Ob es denn noch gegen die Panther reicht, weiß ich nicht, würde ich noch bezweifeln. Aber sie gehören mit zu den besten Jugendprogrammen in Deutschland.
Ja, und jedes gutes GFL-Team oder die oberen haben eigentlich immer eine gute Jugendarbeit gehabt.
Gehabt, ja. Gehabt. Mittlerweile gibt man sich ja noch schon damit zufrieden, einfach irgendwie ein Fleckprogramm zu haben, damit man halt die Pflicht erfüllt, irgendwie Jugendarbeit zu leisten. Und dann ist es ja immer so, gut, GFL verstehe ich, da wird halt eine Menge Geld in die Männerteams gepumpt, das muss funktionieren. Aber so alles, was so Regionalliga abwärts ist, was da immer an Geld verpulvert wird für die Männer, Imports und teilweise unnötigerweise, anstatt das in eine vernünftige Jugendarbeit zu stecken, bezahl doch erstmal einen Jugendcoach. Das ist doch erstmal viel wertvoller.
Ja, wenn mir aber der Import-Spieler, wenn er gut ist und im Jugendbereich mithelfen kann, dass in seinem Vertrag mit drin steht, dann habe ich wieder vielleicht einen Vorteil, der auch für meine Coaches im Jugendbereich
da halte ich immer sehr wenig von, weil also das, was ich gesehen habe, ne, das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt, aber das, was ich gesehen habe, ist, dass die meisten Imports dann nicht wirklich als Trainer taugen. Ja, klar bringen sie ihre Skills mit und versuchen die dann mit einzubringen. Aber so ein Trainer, so wie wir uns den vorstellen, sind sie da meistens nicht.
Ah, wir haben ja bei uns in Bremerhaven habe ich Chris Lipsy gehabt, der jetzt in Dresden DB spielt. Und ich hatte einen QB gehabt, Michael Whitley. Und die beiden waren echt, also die Jugendlichen, und die haben uns, also wirklich top. Also wenn ich die beiden nochmal wiederkriegen würde, würde ich die sofort mit Kusshand wieder nehmen.
Ja.
Für den Jugendbereich. Ne? Ja. Also als Coaches, die waren echt super. Und der jetzt da bei uns noch ist, der ist ein hier gebliebener, das ist KD. Auch ein super Coach im Jugendbereich. Ne? Also vielleicht hat man da auch ein bisschen Glück mit oder wir Glück mit gehabt. Es gibt natürlich auch die anderen Amis oder die anderen Importspieler, nicht Amis, sondern die anderen Importspieler, die kannst du da einfach nicht für gebrauchen. Ne?
Als Trainer muss man schon gemacht sein.
Ich weiß nicht, ob Potsdam mit 28 Importspieler da alle für ihre Jugendbereich brauchen. Trainer, aber
ja, die haben gut eingekauft, ja.
Ja, aber gut, es ist halt so, wie es ist.
Ja, aber immerhin hat Potsdam jetzt auch eine GFL-Jugendmannschaft, ne?
Ja.
Hat mich gewundert, ja.
Ja, mich hat das auch gewundert. Und ja, mal gucken. Wir machen unseren Step-by-Step in Bremerhaven und hoffen, dass die anderen Geschichten mal einfach, aber wieder eine Geschichte, die vielleicht in den Büchern stehen wird mit die Verschwundenen aus Hannover oder so.
Richtig, richtig. Genau. Wir haben ja unser Detektivteam dahin geschickt. Wie sieht denn euer sozialistischer Fünfjahresplan aus?
Wir wollen dieses Jahr aufsteigen.
Ihr seid ungeschlagen, also ist es realistisch?
Ja, wir wollen aufsteigen. So, nächstes Jahr wollen wir mal gucken, was wir so an, muss ja mal gucken, was an Spieler so da bleibt, was nicht. So, nächstes Jahr die U19 an den Start kriegen. So, dann wollen wir in 2, 3 Jahren von der U19 ziehen für unsere Jungs, also für unsere Herrenbereich. Und dann hoffen wir, dass wir in 4 Jahren wieder in der Regionalliga spielen.
Nun ist es ja immer so, dass so gefühlte 80% der Jugendseniors bei den Männern gar nicht ankommen. Was ergreift ihr für Maßnahmen, um so viel Jugendliche wie möglich mit rüberziehen zu können?
Also wir versuchen, die so früh wie möglich zu integrieren halt einfach auch. Ne? Also das heißt, wenn du jetzt ein paar Camps machst, lädst du die Seniors schon mal ein, versuchst das auch dadurch, dass wir Herrenspieler haben, die dann noch im Jugendbereich coachen, da einfach auch eine Bindung herzustellen. Und es hat bisher eigentlich recht gut funktioniert. Bremerhaven hat halt das Problem, wenn du hier was werden willst und willst studieren, dann musst du weg, weil wir haben hier eigentlich nicht so das...
Ihr habt einen Bundeswehrstützpunkt, ne?
Ja, und die haben eine Hochschule zwar hier, wo du ein bisschen was studieren kannst, aber die meisten, die studieren gehen, die fahren dann etwas weiter weg und dann verschwinden natürlich die Jungs alle heutzutage.
Aber Bundeswehrstützpunkt, ist das so ein Thema bei den Männerspielern? Habt ihr viele Soldaten?
Ja, es sind jetzt 3, 4 aus Nordholz, die hierher gekommen sind zu uns. Da sind jetzt noch 1, 2, die sich das mal angucken wollen. Also was wir so auf die Beine stellen. Und das sind ehemalige Spieler, die von irgendwo herkommen. Also aus Ostdeutschland, aus Süddeutschland, die kommen hierher, die werden hierher versetzt und wollen weiter Football spielen.
Aber wenn es jetzt Matrosen sein sollten, könnte ich mir das schwierig vorstellen, wenn die dann mal irgendwie ein halbes Jahr im Schaffendeweg sind.
Wir haben hier Fliegerstützpunkt.
Ach so.
Also das ist noch ein bisschen. Wir haben auch Marinestützpunkt. Aber Nordholz ist Flieger
Ach
und
so.
von daher, das geht dann noch ein
Das ist dann
bisschen, ne?
stabiler, die bleiben ja dann im Stützpunkt.
Das ist noch stabiler, genau. Während so wie Wilhelmshaven zum Beispiel, die haben hauptsächlich Marine.
Siehst du, ich
Und
verwechsel
dann.
das immer, ne? Bremerhaven, Wilhelmshaven, Bremen, das ist irgendwie
Ja, macht nichts.
schwierig.
Ist kein Problem. Und Wilhelmshaven hat viel Marine.
Ja.
Das heißt, da sind die Leute ein, zwei Spiele da sind die auf einmal wieder ein halbes Jahr weg. Also, das ist.
Also darauf wollte ich nämlich anspielen. Gedanklich war ich jetzt bei Wilhelmshaven. Aber gut, wenn ihr da gar nicht so die Probleme habt, ist ja auf jeden Fall gut für euch dann.
Ja, das passt noch. So. Ja, und jetzt haben wir einen eigenen Kunstrasenplatz gekriegt.
Ah, sehr gut.
Also richtig schickes Ding. Jetzt wird unser Stadion noch umgebaut. Da investieren die 15 Millionen. Wir haben eine Schwimmhalle, wir haben Gym. Also wir haben eine absolut geile Facility. Jetzt muss nur der Rest passen, ne? Und
Ja,
dann gucken
damit
wir
kann man
mal.
natürlich dann auch gut werben, ne?
Es passt, sagen wir es mal so. Aber dann muss jetzt der Rest auch passen. Weil wenn du sportlich natürlich auch, die Leute wollen noch einen sportlichen Erfolg.
Ja, mit
Das
dir
heißt,
als
du musst.
Sportdirektor.
Nein, 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 nein. Das bin ja nicht ich. Das sind ja noch tausend andere Leute, die da mitarbeiten. Also das möchte ich mir nicht auf die Fahne schreiben. Ja, das ist. Nein, nein, das macht man nicht. Das macht man nicht.
Was machst du nun eigentlich, wenn du das Amt wieder abgegeben hast plus andere? Was machst du mit deiner Freizeit? Dann gehst du doch ein.
Ja, ich finde schon was Neues, glaube ich.
Hast schon was in Planung?
Nee, nee, ich darf nichts sagen. Sonst dreht meine Frau hört bestimmt mit, denn, da mir gleich
Ah.
wieder was anhört.
Verstehe.
Nein, nein, nein. Aber du wirst irgendwann nicht mehr eingerecht.
Ja.
So. Das ist es halt. Und
Deine Familie will ja auch noch was von dir.
ja, das stimmt. Aber das passt hoffentlich zum Glück. Aber im Bundesjugendausschuss bin ich gewählt worden.
Was macht man da?
Ja, die ganze, also GFL Juniors so ein bisschen den Spielplan organisieren, mit den
Spielplan.
Schulholz.
Du warst ja bei der letzten Episode auch dabei, wo wir über GFLJ gesprochen haben. Playoffs in den Ferien. Was ist da schiefgegangen?
Da war ich noch nicht
Da
dabei.
warst du noch nicht dabei. Ist das ein Punkt, wo du mal den zur Sprache bringen würdest?
Ja, es sind ja GFLJ, da muss man ja erstmal definieren, wie siehst du die GFLJ? Ist das eine Leistungsliga? Es ist keine Leistungsliga. Wenn es eine Leistungsliga ist, dann muss man auch ganz klar sagen, es gibt keine Ferien.
Also ich würde als
Ergo.
allererst, also ich als Außenstehender würde erstmal als erstes sagen, es ist eine Jugendliga, wo die Jugendlichen noch Schule und Beruf haben. Und dem muss man Rechnung tragen. Wir sind ja noch Lichtjahre davon weg, in irgendeiner Weise ein professioneller Sport zu sein.
Ja. Aber du hast die ganzen GFL-Vereine, ich weiß gar nicht,
Ja.
8 oder 10 sind das jetzt in der GFLJ, das
Ja.
weiß ich gar nicht. Da hast du zwei Lager, da hast du zwei unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen so, die anderen sagen so. So,
Ja.
weil letztendlich hat man ja eine GFL-Tagung, also eine GFL-Jugendtagung, die findet jetzt auch statt, wenn die Nationalmannschaft spielt. Dann macht man das da irgendwie vor Ort, glaube ich. Ich habe die E-Mail jetzt noch gar nicht weitergelesen. Aber da trifft man sich denn und da bespricht man dann solche Sachen halt. Wie seht ihr das mit dem Spielplan etc. pp. Viele sagen ja auch so früh wie möglich, im Juni, Juli muss man fertig sein mit der
Ja.
Jugend. So. Einige sagen ja, damit ihr eure Seniors hochziehen könnt in den Herren. Andere sagen, was ist hier denn los? Und ach, die Frage ist ja auch, was willst du mit dem 19-Jährigen, der dann Herren-Football spielt? Erstmal muss er dafür trotzdem gemacht sein. Herren-Football ist
Richtig.
nochmal
Er
eine ganz andere
ist auch noch
Ausbildung.
lange nicht männerspielfähig, schon gar nicht für die GFL.
So, und da habe ich ja sowieso nochmal eine andere Meinung, wo ich sage, ein U19-Spieler, der hat ja eigentlich nichts anderes, außer danach in die Seniors zu gehen, weil die Auswahlmannschaften und die Nationalmannschaften, das ist alles U18. Das heißt, der 19-jährige Jugend, der hat nichts. Also entweder bist du 18, dann sind ja noch alle Türen offen. Wenn du 19 bist, dann darfst du noch Jugend spielen und dann war es das. So, also muss ich den doch so, das U19 ja irgendwie attraktiv gestalten. Warum lasse ich den denn nicht von Anfang an schon im Jugend- und Herrenbereich spielen? Ja, da gibt es dann wieder Meinungen, die sagen, ja, dann werden sie verbrannt im Herrenbereich.
Ja.
Da müssen wir dann aber wieder an die Coaches appellieren, die sagen, ihr seid vernünftig ausgebildete Coaches, geht da sorgfältig mit um, versucht die vernünftig zu integrieren. Und dann, ja, klar, es gibt immer so und so,
Ja.
ne? Also.
Naja, gut, aber ich meine, da hat man ja auch so ein bisschen die Pflicht den Jugendlichen gegenüber, das gesund und fair zu gestalten. Ich glaube, also ich gehöre zu dem Lager, die sagen, dann fang doch einfach früher an, sei vor den Sommerferien fertig, dann gehen sie in die Sommerferien, können ihre Ferien genießen, können mal runterkommen, bevor es dann in den Männerbereich dann meinetwegen geht. Also entweder sind sie so mindsetmäßig unterwegs, dass sie dann Sommerferien Training machen, oder sie nehmen sich halt dann mal ihre Auszeit zum Socializing. Aber die Chance sollte man ihnen halt schon geben, finde ich.
Also du meinst, vor den Sommerferien fertig sein, ja, danach dann mit den Herren anfangen.
Quasi. Wenn sie denn wollen, ja. Dann können sie das entscheiden, und die Männer haben nichts zu meckern. Aber wie gesagt, wir müssen ja immer noch davon ausgehen, die Jungs müssen zur Schule, also sie müssen entweder ihr Abitur machen oder sie müssen ihre Ausbildung machen. Ja, und da müssen sie halt performen. Wir sind halt verpflichtet, finde ich, moralisch gesehen, dass sie für ihre Zukunft vernünftig machen können.
Ja, und wenn du jetzt aber überlegst, einige denken darüber nach, den U19-Bereich komplett abzuschaffen, da nur eine U18 von zu machen, dann was machst du dann? Dann hast du die gleiche im Herrenbereich. Ja, verlierst du dann vielleicht noch mehr? Verlierst du dann vielleicht noch mehr Spieler?
Ja gut, ist ja sowieso nur noch, also in meiner Jugendzeit konnten die 19-Jährigen noch spielen. Da hatte man im Prinzip 5 Jahrgänge. Ich plädiere jetzt eigentlich schon dafür, dass wir in so einer Notlage sind im Jugendbereich, dass wir das wieder einführen sollten, damit die Jugendteams einfach besser spielfähig sind und damit die Jungs dann einfach ein Jahr länger Jugend spielen können.
Ja, dann hast du aber wieder die einen, die sagen, ein 14- oder 15-Jähriger gegen einen 19-Jährigen, das geht ja gar nicht.
Ja, da sind wir dann beim Leistungsfootball ja eigentlich bei dem Gedanken, dass wir dann halt sagen, okay, es gibt diese verschiedenen Alterseinstufungen in der U19, dass man sagt eben, Rookie, Sophomore, bla und blub, und dann bis hin zum Senior. Und normalerweise lässt du ja deine 18- und 19-Jährigen dann spielen. Das sind ja dann deine Leistungsträger. Und die anderen bildest du im Normalfall, wenn alles gut geht, aus.
Na? Ja, dann hast du aber wieder Leute, die nicht so eine große Kaderdichte haben, und müssen sie ihre 15- und 14-Jährigen spielen lassen, und dann verheizt du da wieder 1, 2, 3.
Ja, das ist richtig. Aber dadurch, dass wir jetzt nur 4 Jahrgänge haben, sind halt viele Teams nicht spielfähig. Bevor wir gar keine Jugendteams mehr irgendwann haben, was willst du machen?
16, 17, 18, 19, ja stimmt, 4 Jahre. Ja, jetzt habe ich gerade selber mal eben überlegt. Ja, das ist es ja. Ne? Du hast, ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob in 2, 3 Jahren das anders aussieht, weil die ganzen U13, U16-Jährigen alle hochkommen. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie viele Spieler hören überhaupt auf. Wir sind gerade, oder ich bin, habe eine Idee im Raum geworfen, zu sagen, lass uns doch mal gucken, welche Seniors-Jugend wir nächstes Jahr irgendwo mit der Herrenpässe finden. Mhm. Weil viele Vereine sagen, ja, ich kriege meine U19-Jährigen nicht hoch. Ja, hört der überhaupt auf oder wechselt er einfach nur den Verein?
Die meisten hören auf, würde ich meinen.
Das weiß ich nicht. Das war, weißt du, Hans Dosenkohl, ob der jetzt durch Studium wegzieht nach Süden, von Norden in Süden, und da auf einmal irgendwo in der Herrenmannschaft spielt, das kriegst du ja vielleicht gar nicht mit.
Naja, Carsten hatte ja die Beobachtung aufgestellt, dass im Prinzip die Männerentwicklung gegenläufig zu der Jugendentwicklung ist. Ne? Also es gibt ein Drittel U19-Teams, die aufgehört haben, aber im Gegenzug dazu gibt es mehr Männerteams. Ja, und das impliziert ja, dass wir eigentlich nicht das Problem haben, dass die Jugendlichen aufhören. Dem ist so. Also denke ich zumindest, dass die Jugendlichen eben aufhören. Aber im Männerbereich haben wir eben Leute, die in ihrem Erwachsenenalter anfangen, Football zu spielen.
Ja, und jetzt kommen wir wieder da, wo ich es ein bisschen ketzerisch sage. Ist das gut oder sind das eher so diese gehypten NFL-Rangucker, die sagen, oh, Football ist geil, ich möchte Football spielen, und eben gar nicht für Football gemacht sind, die Jungs. Ja. Weil die auch einfach mental gar nicht oder psychisch tun sich weh. Und was ich vorhin schon mal sagte, oh, ich habe mir meine Kapsel kaputt, ich fahre jetzt mal 6 Wochen aus, Coach, ey,
ja,
gib dir das Ding und spiel weiter.
Ist ein Point, aber da würde ich sagen, es ist, wie es ist. Sei doch froh, dass die Leute da sind. Du hast ein Männerteam und jetzt ist deine Aufgabe zu sagen, ey, mach was draus. Ne? Und dann können wir nämlich sagen, hey, wenn die Entwicklung jetzt wirklich so ist, dass die Männerteams unabhängig von der Jugend wachsen, dann können wir es der Jugend doch einfacher machen und nochmal einen Jahrgang draufpacken. Weißt du, wie ich meine?
Okay, ja.
Weil das ist ja dann unabhängig von den Männern, die ja anscheinend gedeihen.
Das heißt, du wolltest dann bis 20 spielen oder eher jünger?
Na, was haben wir jetzt mit U19? Also, ja, nee, inklusive 19 ist es dann, glaube ich, ne? 16, ja, 17, genau. 18, 19. Dann
16 ist einer, der beide spielen darf.
Genau.
Und dann hast du 17, 18, 19.
Ja, ja, 20 macht ja keinen Sinn. Das ist so mein Denkansatz. Ob der richtig ist, keine Ahnung.
Ist es angenehmer, einen 19-Jährigen gegen einen 15-Jährigen spielen zu lassen, oder ist es angenehmer, einen 16-Jährigen gegen einen 20-Jährigen spielen zu lassen, von der körperlichen Entwicklung her?
Ja, also ich im U16-Football ist es ja so, und das habe ich zumindest in Berlin beobachtet, wenn es da jetzt wirklich einen 16-Jährigen gibt, der seinem Alter voraus ist, und das hast du ja manchmal, ne, dann denkst du, da steht schon ein 18-Jähriger und hat einen Bizeps von 65er Umfang, dann sagt man den, okay, Coach, der vielleicht jetzt nicht, wenn du da jetzt so eine Schlumpftruppe gegenüber hast, ne, damit das nicht so ein Trucking wird. Dann sagt man halt fairnesshalber, okay, Leute, euer 19-Jähriger, der sieht jetzt aus, als käme er frisch von Swamp Hole Alabama. Den lässt er mal vielleicht fairerweise auf der Bank sitzen. Wär schön.
Ja, ich glaube, wer ist das? Spandau Bulldogs, die haben einen so einen U16-Jährigen, ich weiß nicht, 2,2 Meter groß, ein Riesentyp. Ich glaube, der geht jetzt auch rüber ins College oder irgendwas.
Ja.
Also der ist total, das ist so ein Übermensch. Ich weiß nicht, wo sie den gezüchtet haben.
Irgendwas im Trinkwasser gehabt.
Ja, aber die Idee, 17, 18, 19, 20 als einen Jahrgang zusammenzupacken. Und dann hast du die 16, also die Jugendlichen, und du hast, weil 17 ist ja eigentlich schon erwachsen mittlerweile.
Ja, ne, so von, man sagt ja halt immer so, die größte Leistung fängt ja dann so ab circa 17 dann halt an, ne? Da ist man ausgereift, ist man kurz vor seiner körperlichen Höchstleistung, sag ich mal. Ja, es macht schon einen Unterschied, aber für uns ist ja als Coaches ja eigentlich wichtig, was willst du mit nur 3 Jahrgängen anfangen? Ne, das sind ja dann so wenig Leute, also du musst ja so viel 17- bis 19-Jährige anschaffen, die ja dann gerade mit ihrer Ausbildung anfangen. Also entweder fangen sie gerade ihr Abitur an oder fangen gerade ihre Lehre an. Das ist ein sehr kritisches Alter, wo viele, glaube ich, auch aufhören, weil sie dann merken, wie das Leben jetzt so langsam anfängt zu funktionieren, und Football ist dann eine Belastung. Die dann.
Mutsch, ich habe gearbeitet, ich bin kaputt heute Abend. Ja, das mache ich seit 40 Jahren, du Drecksack.
Ja, ne? Aber so ist es doch. Und die dann komprimiert in einer Gruppe zu fassen, würde ich jetzt aus dem Bauchgefühl sehr problematisch empfinden.
Ja, mag auch, ja. Also, ich glaube, man kann da stundenlang drüber diskutieren. Es gibt für alles irgendwie ein Für und Wider. Und Football ist ja sowieso ein Sport, wo es meiner Meinung nach sogar fast kein richtig und kein falsch gibt, sondern immer ein so und anders.
Aber umso schöner finde ich, dass wir mal drüber reden. Also es ist eine sehr coole Diskussion hier.
Scheiden sich da welche zu ein? Nee, ne?
Der Moritz Brüssling hat zum Thema Sommerferien gesagt, Sommerferien 6 Wochen Pause fand ich immer nervig, weil man da halt mit 16, 17 6 Wochen raus ist. Ja, man ist raus. Das Thema hatten wir jetzt letzte Woche auch besprochen. Dann kommt es auch so ein bisschen auf den Verein an, ob was er jetzt sagt, will er jetzt richtig Training durchziehen, will er ein Sommerprogramm anbieten, gerade um jetzt so campmäßig jetzt mal neue Jugendliche zu aktivieren. Ne? Und je nach Mindset, was man dann halt vermittelt, ist man dann als Sportler dann auch selber mündig, um zu sagen, ich mache in der sportfreien Zeit was oder eben halt nicht.
Ja, wir haben es angeboten, ein Sommerferienprogramm. Ja. Also wir haben auch sowas wie Ferienpass. Ich weiß nicht, ob ihr das bei euch oben auch habt. Mhm. Also alle Vereine, die dann in den Sommerferien da irgendwas anbieten. Und da haben wir halt Football angeboten zu den Trainingszeiten. Haben gesagt, wer kommt, wer nicht kommt, kommt nicht.
Und da kann man übrigens geil Fördergelder mit abgreifen. Also es lohnt sich schon finanziell überhaupt als Verein sowas anzubieten.
Ja, und wir kriegen von der Stadt sogar auch noch was dazu. Bälle etc. pp.
Ja.
So. Auch wieder Gafka, die das dann nochmal aufnimmt und wo man denn sich solche Infos holen kann.
Ja, werde ich gerne dann verlinken. Macht ja dann auf jeden Fall Sinn. Und ja, also wie gesagt, ne, als richtiger Sportler, gut, ich weiß nicht, ob man mit 16 schon ein richtiger mentalen Sportler ist, aber ne, man kann ja dann auch selber was machen und viele gehen ja dann auch schon in die Muckibude.
Wie gesagt, meine Tochter macht Leistungsschwimmen und die haben in den 6 Wochen Sommerferien, haben die 2 oder 3 Wochen haben die off, mhm, und dann geht das wieder los mit Lauftraining, Krafttraining, Schwimmtraining im Freibad und so weiter und so weiter. Also das... Ja.
Ich bin eh ein Freund davon, Sportlern eben halt auch mal eine Auszeit zu gönnen, um auch wirklich mal inhaltlich auf andere Gedanken zu kommen. Nicht nur immer Football. Ne? Man muss auch mal ein bisschen sich um die Familie kümmern, sich um Beruf und Schule kümmern, um Freunde kümmern, also Socializing. Einfach mal Sachen machen, zu denen man sonst nicht gekommen ist. Und ich finde, das sollte man in so einem Sportlerleben mit einplanen. Wie siehst du das?
Ja, aber die Frage ist wann. Weil ja. Ich hab von April bis September, Oktober habe ich meine Season. Mhm. So, dann hast du eh, ich sag mal, meistens 4, 6 Wochen off, dann beginnt das Off-Season-Training. Macht es Sinn da oder macht es Sinn, in der Mitte nochmal einen Break zu machen? Ich habe keine Ahnung. Also wir haben festgestellt, wir brauchen immer so 1, 2 Wochen nach den Ferien, mhm, oder beziehungsweise, wenn wir sagen, es sind Sommerferien, dann brauchen wir immer so 1, 2 Wochen, bis die alle erstmal wieder zum Training kommen. Mhm. Deswegen fangen wir immer 2 Wochen vor Ende der Ferien an und sagen, jetzt ist wieder Trainingsstart. Ja. Wenn die ersten 1, 2 Wochen nicht da sind, ist das halt so. Aber dann wissen sie, okay, jetzt gibt es keine Ausreden mehr, das Training läuft schon seit 14 Tagen. Ja. Das ist nochmal so ein...
Ja, so man braucht ja nochmal ein bisschen Zeit, um wieder auf Betriebstemperatur dann zu kommen, um dann wieder wettkampffähig zu werden. Es gab auch mal eine Idee, ob man die Jugendplayoffs dann nicht nach den Sommerferien macht, aber da bin ich eigentlich nicht dafür, da vor den Playoffs jetzt nochmal eine Pause zu gehen, weil das ist wettkampfschädlich, finde ich. Also auf so einem Niveau zumindest. Oder siehst du das als Experte anders?
Ja, Experte würde ich jetzt nicht sagen. GFL Jugend, da habe ich GFL J leider keine.
Naja, Experten, aber jetzt stell dir mal GFL vor, Männer. Ja, jetzt spielst du bis zu den Sommerferien deine reguläre Saison durch und nach den Sommerferien dann meinetwegen die Playoffs. Wäre das sinnvoll?
Ich glaube schon, dass wir da auch wieder zwischen Männer und Jugend wieder, das ist noch wieder eine andere Belastung. Ja. Also ich glaube, für Herren wird das sogar fast ein Stück weit Sinn machen.
Die haben mehr Spiele.
Die haben erstens mehr Spiele und zweitens sind die eh nach, also ich sehe das jetzt in Kiel, da sind auch schon der ein oder andere, der froh ist, da, wenn da jetzt ein Break kommt. Mhm. Rebels, ich weiß nicht, die haben dieses Jahr so ein Mörderprogramm gehabt. Die haben 7 Spiele am Stück gehabt, jetzt haben die 5 Wochen Break gehabt und jetzt haben die wieder 5 Spiele am Stück.
Mhm, brutal.
Also das ist eher, wo ich sage, puh, okay, erst 7 Spiele, dann 5 Wochen Pause, wo du deine Wunden lenken musst, und dann nochmal 5 Spiele hinterher. Mhm. Puh, weiß ich nicht.
Ja, kommt auch so ein bisschen dann auf die Gegnerzusammensetzung an. Na, wenn du dann nochmal zum Leidensport dann die schweren Gegner hast, sich da dann nochmal richtig aufzurappeln.
Ja.
Also ich denke halt immer, ein Stück Pause ist gut, wenn die Pause zu lange ist, musst du dich ganz schön wieder überwinden, Gas zu geben.
Ja, das stimmt.
Also so geht's mir als faulen Sack jedenfalls.
Ja, und du musst auch erstmal wieder reinkommen, ne? Ja. Und man merkt es ja auch, dass wenn du jetzt mal so 4, 5 Wochen kein Tackle Drill gemacht hast als Beispiel, mhm, dann bist du irgendwie, wo du wieder so sagst, so, oh, irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Mhm. So, also das war zu meiner Spielerzeit, war das so, wenn wir Sommerpause hatten und sind dann wieder angefangen, du bist ja erstmal wieder in Kontakttraining gegangen, hast du gesagt, so irgendwie fühlt sich irgendwie nicht so.
Nee, das ist nicht smooth, das ist nicht rund.
Irgendwas fehlt da, irgendwie passt das noch nicht so ganz so.
Ja. Wir kriegen gerade noch die Entschuldigung, die Frage, was bedeutet GAFCA eigentlich? Wofür steht das?
German American Football Coaches Association.
German American Football. Merkst du was?
Ja.
Also ich bin eigentlich immer dabei, schon immer deutschen Football zu sagen, ne? Weil wir spielen kein, also ja, die Sportart ist American Football, drüben sagt man nur Football und wir spielen eigentlich deutschen Football, weil wir haben ganz andere Gegebenheiten und Grundlagen als drüben über den Teich.
Wir sind ja mehrere Gründungsmitglieder, mhm, und diese Namensfindung war halt ein Kompromissbeschluss von mehreren.
So. German American Football.
Ja.
Ich habe nämlich auch gerade drüber nach. Also American Football Association, ja, das ist, aber geht German American Football? Okay, lassen wir mal so stehen.
Bei FCA gab es ja schon.
So, kennst du unsere obligatorischen Fragen? Hast du schon mal Interviews bei uns gehört?
Ja, hau raus.
So, okay, Auswärtsfahrt. Die Plauze knurrt, das Team meckert. Jetzt steht ihr vor der Wahl, McDonald's oder Burger King. Warum?
KFC, wenn es geht, ansonsten Burger King.
Warum?
Schmeckt einfach geiler.
Okay. Ich rede ja immer von dem Cola-Äquator, der so von Nord nach Süd Deutschland durchtrennt. Auf der linken Seite trinkt man Pepsi, auf der rechten Coca-Cola. Wie sieht's bei euch aus?
Coca-Cola.
Sehr gut, sehr gut. Guter Mann. Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Warum?
Bin ich mir groß geworden, ist einfach geil.
Lieblingscharakter?
Lieblingscharakter?
Mhm.
Oh, eigentlich Han Solo.
Han Solo. Hat zuerst geschossen.
Ja.
Wir verstehen uns. Dein denkwürdigster Football-Moment.
Oh, denkwürdigster Football. Erstmal, als wir mit unserer U13 die Meisterschaft gewonnen haben im zweiten Jahr nach der Gründung. Mhm. Das fand ich, war mit das Tollste, dann wo wir die U16 übernommen haben und dann so die ein oder anderen Spiele, die wir gespielt haben, unter anderem damals gegen Hamburg Heat. Hamburg Heat war damals, ich glaube, 19 Spiele ungeschlagen.
Ja.
Haben uns im Heimspiel auch gut vermöbelt und wir fahren zum Rückspiel hin und wir gewinnen das Spiel. So, das war eigentlich so, wo wir nochmal über uns hinausgewachsen sind mit allem Mann. Das fand ich eigentlich ziemlich nice.
Sehr schön. Gegen welches Team würdest du als Coach mal am liebsten antreten? Realistisch oder unrealistisch? Also es kann auch unten, also es kann ein Dreamteam sein, ja, es kann auch deine U16 sein oder U13 sein. Gegen welches Team würdest du mal als Coach gerne antreten? Oder gegen welchen Coach?
Gegen welchen Coach?
Das geht auch, ja.
Gegen David Odenthal.
Echt, ja?
Ja.
Ist der für dich so der Jugendcoach to be?
Nee, als Coach einfach nur. Mhm. Ich habe sehr viel in Köln durch ihn mitgekriegt.
Mhm.
Er hat mir auch sehr viel, Input gegeben.
Ja.
Und gegen ihn einfach mal zu spielen als Coach, sei es im Herrenbereich oder Jugendbereich, das ist egal, aber das wäre mal eine Nummer.
Okay, so mal so ein bisschen Mindschach spielen.
Ja, genau.
Was ist dein Lieblingsspielzug?
Mein Lieblingsspielzug?
Mhm.
Oha, also ich pulle sehr gerne und ich spiele gerne einfach ein Power-Football.
Okay, Two-Point-Conversion oder Field-Goal?
Field-Goal.
Echt? Gehst du auf Nummer sicher?
Ja, egal. Ich habe einen guten Kicker.
Okay, na dann noch die Zusatzfrage. Kick-off tief oder Onside?
Hälfte.
Hälfte.
Hälfte. Also nein, also nicht auf Hälfte, sondern so auf 20 bis 25 Hertz.
Okay, warum?
Aber meistens tiefer hast du die guten Returner, in der Mitte sind immer so die anderen, ich sag mal, die jetzt nicht ganz so ballsicher sind und wenn die hinten einen Fair Catch machen, mittlerweile mit der neuen Regeländerung, dann fängt es eher an den 20 an, also kann ich da auch hinkicken. Und da komme ich nur schön mit einem High Kick, ich komme da runter gelaufen. Ist so von der Entfernung her, das passt eigentlich.
Ich fand es immer schön, früher im Kick-Off den Dixon in der ersten Linie abzuschrummen.
Da durften wir noch mit einer Wedge spielen.
Ja, Wedge, ja. Bei uns war Jugend war dann Mini-Wedge, als wir GFL Junior-Team hatten. Da ging es dann los mit der Mini-Wedge. Und neulich saß ich in so einem Meeting, wo ein Schiedsrichter, der André Henschel, uns dann so die neuesten Regeln erklärt hat. Und da bin ich ja vom Glauben abgefallen, als ich dann hörte, es gibt keine Mini-Wedge mehr. Und ich so, seit wann denn das? Kälte schon seit Jahren. Und ich so, scheiße, was? Nein! Wo wollen wir damit im Football noch enden?
Ja, das Dumme war, in der Wedge stand ich immer in der Mitte und du hast dann immer diese Halbgarn-Typen gehabt, die dann immer in die Wedge, du spielst Wedgebreaker und dann denkst du schon immer, Alter, wieder kommt da so ein Halbgarer angeschossen.
Ja, der Trainer mag den wahrscheinlich nicht. So Himmelfahrtskommando.
Ja.
Ja, aber Cutten wird ja auch immer mehr verboten, ne? Das ist, oder immer komplizierter gemacht vom Regelwerk. Das finde ich halt auch irgendwo kacke.
Ja, jetzt der erste Kontakt muss der Cut sein, weil ansonsten darfst du es nicht mehr und ist irgendwie.
Ja, in der NFL ist es ja so, da gibt es nur noch so eine Tackle-Box, ne? Also von Tackle zu Tackle, da außerhalb darf der Running Back dann auch nicht mehr cutten und
ja, das ist ja bei uns auch.
Ja, ja, aber na, ich find's schwierig, es macht irgendwie alles keinen Spaß mehr. Gut, ich meine, ja, Special Teams, dass man da nicht cuttet, ist klar, aber ich weiß auch nicht. Wie findest du, ist Football weich geworden? Oder einfach nur technischer?
Ich glaube einfach technischer, weil ich weiß nicht, wenn du es teilweise siehst, wie die Leute mittlerweile tackeln, dieses Laufen in den Leuten reinhängen und runterziehen und da gehen so viele Knie weit drauf, dass sie da so ein bisschen was machen müssen, okay? Aber hey, als O-Liner nicht zu cutten ist irgendwie, weiß ich auch nicht, dass es irgendwie Spaghetti mit den Finger essen, das geht gar nicht.
Ja, das ist... Ja, ich finde, ja, ich meine, klar, man muss die Spieler schützen, auch mit dem Targeting, aber ey, ich meine, wir haben uns da früher auch voll auf die Mütze gegeben und wir kriegen immer noch einen Satz geradeaus zustande.
Ja, aber auch dieses Targeting manchmal, ne? Ich meine, der Running Back läuft, geht runter mit der Schulter, der Linebacker, was soll der Linebacker machen? Dann erwischst du den nun mal am Helm.
Ja. Und dafür hast du den Helm ja auf.
Ja, und früher hatten wir keine Polster drin.
Richtig. War Plastik mit ein bisschen Schaumstoff.
Ja.
Ja, ist wieder altes Männergelaber, ich weiß. Ja, mein Lieber, hast du noch ein Motto, eine Lebensweisheit zum Abschluss für uns? Wonach lebst du?
Als Typ oder meinst du als Coach?
Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht sogar als Typ.
Ich versuche immer geradeaus zu sein.
Mhm.
Das ist eigentlich so, das sei ehrlich und sei geradeaus. So, das versuche ich eigentlich immer so gut wie es geht umzusetzen.
Ja, es gibt ja Leute, die kommen damit nicht klar, aber ich meine, letztendlich, man muss auch nicht mit jedem klarkommen.
Nö, und als Coach versuche ich der größte Dieb zu sein.
Dieb?
Ja.
Wieso Dieb?
Klau überall und nutz für dich das Beste, was du davon kriegen kannst.
Ja, ich versuche ja immer Bälle vom Gegnerteam in unserer Endzone verschwinden zu lassen.
Mir fehlen zwei. Hast du welche?
Wir haben nicht gegen euch gespielt. Ich war's nicht. ich war noch nicht im Bremerhaven.
Ja, mir fehlen seit den Spandau Bulldogs Camp fehlen mir Bälle. Da muss ich noch mit Paddy sprechen. Und
da so. Musst du mit den Spandauern sprechen, ne?
Aber wir haben ja ein richtig geiles Camp mit denen gehabt dieses Jahr. Also echt? Das war schon, ja, die waren mit ihrer U13, U16 und U19 bei uns und mit den Seniors.
Ja.
Die waren mit 150 Mann da und cool. Wir waren auch mit alle da. Und dann haben wir ein Camp mit 300 Mann gemacht.
Das fetzt. Das war cool, ja. Aber man muss dazu sagen, Spandau gehört nicht zu Berlin. Ja, es ist ein bisschen schwierig mit Spandau.
Ah, okay.
Mhm. Sie heißen ja nicht umsonst Spandau Bulldogs.
Ah, okay. Also ausgesourced Berliner.
Outgesourced, genau. Outgesourced nach Brandenburg. Wir wollen euch nicht und die wollen uns nicht. Alles gut.
Für mich ist da oben alles gleich.
Ja, ist ja mit uns dasselbe, ne? Der Berliner Lokalpatriotismus hört genau an der Stadtgrenze auf und danach kommt nur noch dunkle Fläche.
Achso.
Unerschlossene Fläche.
Parkplatz, meinst du?
Richtig. Ne? Provinz.
Danke. Provinz.
Ja. Marco, mein Lieber, es war ein hammergeiles Gespräch. Hat mir richtig Spaß gemacht. Schön, dass wir es geschafft haben, mal hier zu schnacken.
Ja.
Und wenn wir mal die Five Guys machen, versuche ich dich mal mit dazu zu lotsen. Ich glaube, da entstehen gute Gespräche.
Okay, ich freue mich.
Aber mach mal deine Achtersaison. Bis dahin hast du ja noch ein bisschen zu tun mit deinen ganzen Ämtern.
Oh ja, aber bald. Alles so nach und nach, dann passt das auf jeden Fall.
Dann gehst du in Football-Rente.
Nee, Rente glaube ich nicht.
Aber
ich habe noch ein paar Jahre vor mir.
Aber Trainer machst du weiterhin.
Ja, ich habe noch ein paar Jahre vor mir.
Wirst du bei der U16 bleiben oder wirst du auch mal wieder so ein bisschen hochgehen?
Ja, ich mache ja den Offense-Koordinator in unsere Seniors.
Mhm. Bleibst du das auch?
Mal sehen, was der Vorstand so will.
Okay. Ja, was willst du denn?
Ich bin für alles offen. Ich bin seit 20 Jahren in Bremerhaven, 23 Jahre in Bremerhaven und ja, ich glaube, die können mit mir alles machen.
Das klingt so, als würdest du ursprünglich woanders herkommen?
Nee, ich komme aus Bremerhaven.
Okay, also so richtiges Nordlicht.
Richtiges Nordlicht, ja.
Also, aber Seemann bist du nicht?
Ich bin kein Seemann, nein.
Okay, schade eigentlich. Hätte gepasst. Gut, mein Lieber, Marco Monsens, Typ für alles in Bremerhaven bei den Seahawks. Danke, dass du dabei warst. War ein richtig schönes Gespräch und bleib gesund und hab weiterhin viel Spaß.
Danke, ich wünsche euch alles Gute.
Danke, bis dann. Tschüss.
Bis dann, tschüss.
Die Coach Potatoes.